ganz herzlich willkommen zur 121. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei Infos. Ich werde im Herbst einige weitere Lesungen aus meinem Buch halten. Die Orte sind Bremen, Georgsmarienhütte, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Düsseldorf. Für die genauen Daten, Locations und Uhrzeiten guckt bitte auf www.selbstwort.com unter der Rubrik Lesungen. Das zweite ist, ihr könnt euch ab sofort für das dritte Selbstwort-Treffen am 28. Februar 2026 anmelden. Es wird wie die letzten beiden Male wieder in Rösrath bei Köln stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr auch auf meiner Webseite unter der Rubrik Treffen 226. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Hallo Elisa, gerne würde auch ich meine Geschichte vom Suizid meines Vaters 2019 erzählen. Wenn du noch Gesprächspartner suchst, ich stehe bereit. Liebe Grüße und danke für dein riesiges und wichtiges Engagement. Dominique. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Dominiques und mein Gespräch. Hallo, liebe Dominique, schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
Hallo, Elisa.
Du bist die Erste, die tatsächlich übers Handy aufnimmt. Das ist absolute Premiere. Und du hast auch noch gesagt, du sitzt draußen in der Natur. Ich finde es total schön, die Vorstellung, dass du da jetzt sitzt. Man hört es wirklich gar nicht. Deswegen, ich finde es total cool, dass wir jetzt mal sehen oder vorgeführt kriegen, dass das wirklich auch mit dem Handy geht. Ja. Wir haben gerade schon festgestellt, es raschelt ab und zu ein bisschen an deinem Schal. Den hast du jetzt ausgezogen. Also sollte es zwischendurch nochmal rascheln, dann sage ich das. Also nur für die Zuhörer, dass die einfach Bescheid wissen, in welcher Situation du dich befindest.
Alles klar.
Wir haben in der Einleitung gehört, es geht um deinen Vater. Also erstmal, du bist 36. Es geht um deinen Vater. Mhm. Und der hat sich 2019, also vor 6 Jahren, das Leben genommen. Und erzähl uns doch chronologisch von Anfang an alles, was du weißt von deinem Vater, dass wir ihn kennenlernen.
Ja, mein Vater ist 60 Jahre alt geworden. Ich war immer ein Papakind. Ja, ich denke, das ist schon mal so einleitend, was es hilft, so ein bisschen einzubetten. Also er war und ist eigentlich immer noch für mich der schlauste, der klügste Mensch, den ich kenne. Gleichzeitig auch eine Kämpfernatur. Die Familie stand für ihn immer über allem. Mhm. Und er war eigentlich immer dabei. Also sehr aktiv dabei und involviert bei mir und meiner Schwester. Er hat bis zum Schluss eigentlich auch mit uns mitstudiert. Bei meiner Schwester war das Jura, bei mir war es Medizin und dann Pädagogik und er war immer dabei. Wow. Und so habe ich ihn immer noch in Erinnerung und das ist auch tatsächlich das, was ich am meisten vermisse. Also wir haben uns immer Mails hin und her geschrieben über den Tag. Da war von Musikempfehlungen bis hin zu irgendwelchen Mops-Bildern, alles immer mit dabei und das hat uns eigentlich immer sehr begleitet. Und vom Verständnis her war es bei uns tatsächlich immer so aufgeteilt, wenn es darum ging, irgendwas zu feiern, was wir erreicht haben, sind wir immer zum Papa gegangen. Und wenn es ein bisschen was zum Rumjauen gab und Rumjaulen, dass man irgendwie vor was Angst hat und oder keine Lust hat, eine Hausarbeit zu schreiben zum Beispiel, ist man halt immer zu Mama gegangen. Findet meine Mutter bis heute so ein bisschen traurig. Aber mein Vater hatte die Fähigkeit, irgendwie dieses Gefühl des Stolzes so nochmal zu potenzieren und größer zu machen. Und das hat immer sehr, sehr viel bedeutet. Und er war immer ein Macher das ist immer noch bewundernswert. Also wenn ich so drauf gucke auf meinen Vater, wie er sich gemacht hat mit seiner Biografie, Kann ich, wenn du möchtest, genau, noch mehr dazu sagen. Aber,
ja, genau, apropos Biografie. Was weißt du von seiner Biografie? Wie ist er groß geworden?
Also mein Vater ist ohne Vater groß geworden. Seine Mama war alleinerziehend und er ist aus Osteuropa eingewandert in unser schönes Deutschland zur Wende. Und der hat es in der Jugend natürlich auch nicht leicht gehabt, ohne Vater aufzuwachsen. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, dass so als er 14 war, ist seine Mutter auch an Krebs erkrankt und auch früh verstorben. Und so musste er sich auch früh einfach auch alleine durchkämpfen, was er dann auch gemacht hat. Aber ich meine, das hat ihn sicherlich auch geprägt.
Ja. Hatte er keine Geschwister offensichtlich?
Nee. Also er ist ohne Geschwister groß geworden. Mhm. Und eben dann hat ihn die Abenteuerlust gepackt und er ist nach Deutschland gekommen und hat sich als erwachsener Mensch dann die deutsche Sprache beigebracht und hat sich dann ja hochgetingelt mit Jobs und es geschafft, erfolgreich eine vierköpfige Familie durchzubringen.
Ja, genau. Er ist aber jung ja auch Papa geworden, ne? Wenn er mit 60 gestorben ist und du bist jetzt erst 36.
Ja, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber ja, die waren jetzt beide nicht besonders alt. Das stimmt schon, als sie uns gekriegt haben. Genau. Mhm.
Und deine Schwester ist älter oder jünger als du?
Ein bisschen älter tatsächlich, aber unser Altersunterschied ist jetzt nicht ganz so groß.
Okay, ja. Okay, und gab es in dem, ja, dann hat dein Vater irgendwann deine Mutter kennengelernt und dann gab es euch und es gab so, also er war ja offensichtlich, ja, wie du schon sagst, ein Macher, er war immer sehr fleißig, überall mit dabei und es gab so, du weißt zumindest nicht von irgendwelchen Auffälligkeiten in seinem Leben.
Nee.
Psychischer Natur zum Beispiel.
Nee, tatsächlich nicht, nein.
Also alles relativ geradlinig. Auch die Ehe mit deinen Eltern hat auch bis zum Schluss gehalten?
Ja, ja. Also meine Eltern waren bis zum Schluss verheiratet. Und nicht, dass ich jetzt bewusst sagen könnte, dass mir irgendwas einfallen würde. Ja, natürlich, das wäre jetzt alles Küchenpsychologie, irgendwie zu versuchen, was reinzudeuten, wo man natürlich, wenn man jetzt in der Lage ist, wie wir es sind, dazu neigt, um sich Erklärungen zusammenzufügen, die die einem fehlen. Mhm. Genau.
Ja. Ja, was ist dir noch wichtig, über ihn zu erzählen?
Ich finde, ein Thema, das mir da tatsächlich gekommen ist, ist die Eltern-Kind-Beziehung tatsächlich. Mhm. Ja, also für meinen Vater war es, selbst als meine Schwester und ich erwachsen waren, immer noch ganz klar die Aufteilung, dass er Elternteil ist und wir Kind. Ja. Mhm. Und gerade so in der Retrospektive stellt sich für mich die Frage, wann sollte es quasi Eltern zulässig sein, das ein wenig umzukehren oder anzugleichen und die Kinder, die dann ja erwachsen sind und vielleicht auch schon Lebenserfahrung haben, einzubeziehen oder um Hilfe zu bitten zum Beispiel, weißt du?
Ich glaube, das heißt, das ist tatsächlich fast zu viel oder was?
Nee, dass es eben nicht so war, verstehst du? Also, dass eben mein Vater partout gesagt hat, ja, ich bin der Vater und so agiere ich, ja, und du bist das Kind, ja. Mhm. Dass ich mir im Nachhinein tatsächlich gewünscht hätte, dass er es geschafft hätte, zu sagen, hey, ich komme hier gerade nicht weiter in meinem Empfinden oder in meiner Situation. Ich brauche mal Hilfe von euch und nicht, dass ihr immer meine Hilfe sozusagen nur in Anspruch nehmt, weil er hätte das dürfen, ja. Aber er war in seiner Rolle schon immer sehr gefestigt. Ja,
war er es ja auch von klein auf gewohnt, ne? Ohne Vater und dass er einfach immer der Macher sein musste und keine Hilfe annehmen konnte, ja. Mhm. Man schon nachvollziehen. Ne? Ja, du stimmt, ihr kraschelst die ganze Zeit wieder immer so ein bisschen.
Ich habe jetzt gerade vielleicht ein bisschen den Kopf bewegt. Ich halte jetzt, ich halte jetzt das steif da sitzen, ja. Okay.
Genau. Ja, das heißt, und ja, er ist beruflich auch geradlinig seinen Weg gegangen.
Ja.
Und du hattest das Gefühl, rückblickend jetzt, er hat dann doch einiges von euch ferngehalten.
Ja, absolut. Also, absolut. Also, ich glaube, das ist ohne Zweifel so, sonst wäre das alles nicht so überraschend und schockierend, glaube ich, gekommen. Ja.
Okay.
Genau.
Und was hatte er denn für einen Austausch mit deiner Mutter? Hat er sich der denn anvertraut oder auch nicht?
Das ist eine Sache, weißt du, die so ein bisschen schwierig ist, weil ich bin mit 19 ausgezogen und war dann auch verhältnismäßig wenig zu Hause. Also dementsprechend über deren Kommunikationsstrukturen irgendwas Konkretes, Genaues zu sagen, fällt mir in der Hinsicht schwer. Ich meine, man kann sich natürlich vorstellen, dass so eine Ehe über die Jahre und gerade auch wenn die Kinder ausziehen, natürlich sich irgendwo verändert, dass Interessensräume vielleicht wieder neu bespielt werden müssen oder sich einfach nachhaltig verändert haben. Also, dass eine Ehe vielleicht nicht so rosig, nicht so offen, nicht so kommunikativ ist, wie es vielleicht zum Heiratszeitpunkt war. Ja. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Aber ich finde, es steht mir nicht zu, da jetzt großartig eine Aussage zu tätigen, inwiefern ja die Ehe oder die Kommunikation zwischen den beiden irgendwie gelungen war oder
nee, nicht. Hätte ja sein können, dass du das ganz klar war. Auch ihr hätte er sich niemals mitgeteilt. Kann es ja sein, dass du irgendwas da Konkretes drüber mitbekommen hast.
Ich glaube schon, dass sie offen auch miteinander waren. Ich meine, man hatte ja schon in der Vergangenheit mal irgendwelche Herausforderungen. Also die haben schon sich offen ausgetauscht. Also es war nicht so, dass er quasi irgendwie bevormundend in der Familie das Oberhaupt war und alles außen vor gelassen hat. Das auf jeden Fall nicht. Aber wie intensiv das war und wie offen mein Vater war, vielleicht im Vorfeld da darüber zu sprechen, dass es ihm nicht gut geht, das kann ich nicht sagen.
Ja. Und wie würdest du ihn vom Charakter her beschreiben? Was war er so für ein Mensch?
Also, er war sehr offen, sehr prinzipientreu, lustig, hat einen besonderen Humor, den nicht vielleicht jeder verstanden hat, aber ich habe ihn geliebt tatsächlich. Ich glaube, ich habe auch ihn in Teilen übernommen, den Humor. Gewissenhaft war er.
Was hatte er für Interessen, für Hobbys, für Vorlieben?
Eigentlich war sein Hobby tatsächlich wir als Familie. Also er hatte jetzt nicht, weißt du, wie man es vielleicht kennt, irgendwie einen Schützenverein oder Fasnet oder so. Das auf jeden Fall nicht. Ich meine, er war handwerklich begabt. Also es gab nichts, womit man ihn tatsächlich nicht ansprechen konnte, weißt du. Aber so im Sinne von Hobby, Nordic Walking oder Yoga oder so, hat er jetzt in dem Sinne nicht. Also wenn ich an meinen Vater denke, ist er entweder mit uns am Diskutieren oder kocht für uns Mittag oder Abendessen vor oder guckt, was wir gerade irgendwie in der Schule machen und interessiert sich dafür oder er geht halt zur Arbeit. Das ist eigentlich so das. Das füllt ja auch schon einen Tag oder eine Woche oder Jahre.
Ja, allein dieses Involvement innerhalb der Familie, ne? Also da geht mir so das Herz auf. Ich finde es total schön.
Ja.
Echt schön. Und in deinem Erwachsenenleben weil du sagst, ihr habt jeden Tag Mails ausgetauscht und so weiter, aber habt ihr euch auch noch viel gesehen? Hast du in der Nähe weiterhin gewohnt oder wie war da die Situation?
Nee, es war schon Nord-Süd-Gefälle. Also ich bin dann ans Ende Deutschlands gezogen und war dann, glaube ich, so durchschnittlich halt 3-mal im Jahr da und war halt offensichtlich auch nicht viel und verfälscht auch sehr viel von Eindrücken, weißt du? Dann ist man da, dann freut man sich, dann nutzt man halt die knappe Zeit, die man dann hat und dann ist man dann halt wieder gefahren. Aber ich muss dazu sagen, Elisa, also ich war dann schon nach dem Abitur bereit, in die Welt hinauszugehen und habe jetzt nicht sehr traurig das Elternhaus verlassen, sondern war halt gierig nach den Erfahrungen, die man dann halt so machen möchte.
Klar.
Genau.
Okay. Ja, und dann hast du denn irgendwann eine Veränderung wahrgenommen oder was ist dann so im Lauf der Zeit passiert?
Das ging tatsächlich Schlag auf Schlag und wenn ich sage, es war extrem überraschend für mich, war es halt tatsächlich so. Also wir reden hier von einem Zeitfenster von 2 Monaten tatsächlich, wo es dann auf einmal gekippt hat, ja, oder gekippt ist. Er hatte sich entschieden, nochmal nach Osteuropa zu fahren, um Freunde zu besuchen, die er schon länger nicht mehr gesehen hat und hat diese Reise dann alleine unternommen, weil es seine Freunde waren und das sollte halt über einen Zeitraum von, ich glaube, 3 Wochen oder sowas gehen. Und wie du dir denken kannst, so Empfangssituation und Erreichbarkeit ist da dann vielleicht nicht so ideal gegeben, aber wir waren trotzdem im Austausch. Und ich kann mich daran erinnern, so die Zeit, die verstrich so langsam. Wobei, ich muss nochmal zurückgehen. Elisa, sorry.
Kein Problem.
Vor seiner Abreise kann ich mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwie von der Arbeit nach Hause kam. Ich habe in einer anderen Stadt gewohnt und mein Vater wollte unbedingt vorbeikommen, um Sukkulenten vorbeizubringen. Ja, also so diese...
Ja. Sind das mal Pflanzen?
Ja, das sind Pflanzen. Ich weiß nicht, ich glaube, die heißen irgendwie auch Semper Vivum, also irgendwie für immer lebend, so, weißt du, also unsterblich. Irgendwie so habe ich in dem Kontext mal gelesen. Hat eine Bedeutung natürlich jetzt. So, er wollte sie partout vorbeibringen und es hat mich richtig genervt, kann ich mich noch dran erinnern, weil ich einfach so fix und fertig war. Aber es gab immer einen Punkt bei meinem Vater, wenn er gesagt hat, er macht jetzt etwas, dann wird es dann auch gemacht, weißt du? Und also hat er sich auf den Weg gemacht und hat mir diese Pflanzen vorbeigebracht und war dann tierisch müde von der Fahrt, weil so 2 Stunden Fahrt waren. Und ich habe ihm gesagt, ja, kannst dich doch hinlegen, muss jetzt nicht so abdüsen. Und er wollte das aber nicht. Ja, dann hat er irgendwie eine Apfelsaftschorle getrunken, ist wieder ins Auto gestiegen und wieder los. Und ich kann mich dran erinnern, bis heute, dass als wir uns verabschiedet haben, dass wir uns umarmt haben, also ganz normal. Aber ich kann mich dran erinnern, dass irgendwas in mir quasi ihn so lange festgehalten hat, bis er losgelassen hat, weißt du?
Ach.
Und dann stand ich da, während dieses Auto wegfuhr und habe halt dem Auto so hinterher geguckt und war dann irgendwie auch erleichtert, dass ich jetzt endlich die Beine hochlegen kann und irgendwie für mich sein kann, ja, und habe nicht weiter drüber nachgedacht. Wir haben auch dann telefoniert und so und dann war es klar, ja, er reist jetzt ab nach Osteuropa und genau so, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Stand.
Ja.
Und dann eben ging die Reise so zu Ende, er war zufrieden und so hat mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, so ja, die Reise neigt sich dem Ende zu und uns war klar, okay, also in den nächsten Tagen wird er dann wohl nach Hause kommen. Aber wir hatten keine konkrete Ansage, wann.
Okay.
Und dann war dieses Wochenende, ich glaube, die Nachricht war dann irgendwie vom Donnerstag und so und dann war es Samstag, ja. Mhm. Samstagnacht, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie nicht schlafen kann und dann guckt man so im Handy rum und dann hatte ich so eine E-Mail von meinem Vater im Postfach.
Okay.
Aber ich muss so im Halbschlaf gewesen sein, dass ich das nicht richtig bewusst gelesen habe, weil ich hab ja offensichtlich dann weitergeschlafen und bin morgens aufgestanden.
Ja.
Und verhältnismäßig früh am Morgen rief dann meine Mutter an, ja, ist ganz komisch, eine komische Nachricht von deinem Vater gekriegt, du musst kommen. Und ich glaube, ich habe dann auch mit meiner Schwester gesprochen, die zu dem Zeitpunkt bei einer Freundin übernachtet hat. Und die hat auch gesagt, mach dich bitte auf den Weg zu Mama, weil ich kann so schnell hier nicht weg. Und dann bin ich losgefahren zu meiner Mutter und bin dann angekommen.
Aber hattest du denn inzwischen deine Nachricht auch nochmal gelesen oder hattest du das Ganze wieder vergessen?
Das fällt mir jetzt echt schwer, irgendwie nochmal zu rekapitulieren. Aber ich glaube, ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm, sondern ich habe mir einfach den Auftrag gemerkt, so steig ins Auto rein und los geht's.
Ja, okay.
Genau, und kam dann bei meiner Mutter an. Meine Mutter war total aufgelöst und hat mir dann schlussendlich diese Nachricht von meinem Vater gezeigt. War dann halt tatsächlich einfach eine verhältnismäßig knappe Ankündigung. Die Polizei wird sich bei dir melden. Dann hat er noch irgendwelche PIN-Nummern und Kennwörter irgendwie in dieser E-Mail hinterlassen und das war's dann mehr oder minder, ja.
Oh Gott.
Und so standen wir dann halt alle da und haben eigentlich darauf gewartet, dass meine Schwester dann auch eintrudelt und waren total verwirrt und überfordert, was wir denn jetzt machen sollen. Also haben wir versucht, dann den Bekannten zu kontaktieren, bei dem er ja zu Besuch war. Und er hat uns dann mitgeteilt, ja, dass er dann ihn am Donnerstag schon verlassen hätte. Also er wäre dann losgefahren und es sei so komisch gewesen, weil er sonst sich nie verabschiedet hat, wenn die sich gesehen haben, aber er hätte es diesmal getan. So. Und dann haben wir die ganze Zeit hin und her überlegt, also was wir jetzt machen sollen. Und inzwischen kam dann, glaube ich, meine Schwester dann auch. Und wir haben dann gesagt, okay, ja, dann wohl Vermisstenmeldung jetzt anstellen, weil mein Vater nicht erreichbar war. Und dann sind meine Schwester und ich halt los zur Polizei bei meinen Eltern im Ort. Und wir wurden dann erstmal so in den Wartebereich gesetzt und ich kann mich so genau daran erinnern, weil es kam dann ein Mann nach uns rein und wurde dann durchgelassen sozusagen. Oh. Und ich war halt schon so, weißt du, auf 180, ja. Wieso wird hier gerade ja. jemand reingelassen? Wir waren zuerst dran, weißt du, was ich meine? Ja, wollte ja. gleich schon Krieg anfangen.
Ja, klar.
Und hab's halt natürlich voll nicht gecheckt, ja, dass das einfach der Notfallseelsorger war. Ja, wenn du halt, weißt du, wenn du gar keine Ahnung hast, weißt du, von Notfallseelsorger, was bedeutet die Farbe lila und sowas, weißt du, dann, das fügst du ja alles nicht zusammen, wenn du eigentlich immer noch auf dem Schema bist, so, okay, also, was ist mit meinem Vater passiert, hatte der vielleicht einen Unfall und so, pipapo.
Ja, ja.
Und dann, sind wir halt reingebeten worden, meine Schwester und ich, und da war ein junger Polizist, eine Polizistin, und eben dieser Notfallseelsorger stand da und, weißt du, schnallst natürlich gar nichts, was hier jetzt gerade passiert.
Ja, vor allem, ich meine, also ihr wart doch dahin gefahren, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben.
Ja, ja.
Und dann, das war quasi ein Zufall, dass die dann euch eigentlich in dem Moment auch Bescheid sagen wollten, oder wie?
Nee, ich glaube, die wussten es schon im Vorfeld oder so, oder die hatten schon quasi Infos vorliegen. Ich meine, du musst dir vorstellen, irgendwie das, der Ort, wo meine Eltern wohnen, das ist nicht besonders groß. Und,
ja klar, aber das war ja dann ein Riesenzufall, dass ihr quasi denen entgegengekommen seid.
Ja, ja, nee, das ist schon Zufall. Ich meine, ich glaube nicht, dass so ein Notfallseelsorger irgendwie pauschal um die Ecke wohnen muss und dann ganz schnell reintudelt.
Also, ja, genau.
Oh Gott, das war dann schon Zufall. Ja. Naja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, weil ich meine, die wussten schon eigentlich alles, als wir reinkamen. Die hatten dann sofort irgendwie Infos parat und ich versuche so nochmal nachzuvollziehen, wie das war. Also es kommt gerade ein Auto vorbei, wir müssen kurz warten. Es war komisch, weil der junge Polizist, der kannte meinen Vater. Ich kann mich daran erinnern, dass er sagte, ja, ich kannte den. Und das ist, weißt du, in so einer Situation einfach total reizüberflutend, weil dann hieß es gleich, ja, sie haben ihn gefunden und in dem Hotel. Und ja, genau, also für uns natürlich total, ich weiß gar nicht, ob meine Schwester zuerst geschrien hat oder ob ich geschrien habe oder wir versucht haben, gefasst zu sein. Das ist nur in einem Schleier, weißt du, also das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, genau, ich glaube, es wurden irgendwie nochmal Kontaktdaten ausgetauscht oder uns gesagt, was wir jetzt irgendwie zu tun haben im Sinne von Information und so. Arbeitgeber kontaktieren und so weiter.
Ja, hatte man euch auch gesagt, schon genau, was passiert ist?
Ich meine, ja. Ja, ich glaube, die haben es tatsächlich uns, ich das müssen sie ja gesagt haben, weil ich meine, wir wussten es ja von Anfang an, also dass er sich erhängt hat in dem Hotel und dass sie ihn gefunden haben. Also es wurde auch nicht gepampert, weißt du? Also im Sinne von, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so die Idealvorstellung war, wie man mit Suizidangehörigen umgeht, weil es einfach zu viele Themen drumherum waren. Ich meine, in so einer Situation juckt es mich nicht, ob irgendein Kai-Uwe meinen Vater gekannt hat, weißt du? Weil es nichts besser gemacht hat in der Situation, weißt du, was ich meine? Außer irgendwie nochmal dir deutlich zu machen, ach so, der fühlt sich jetzt irgendwie auch bedient mit dem Thema, weil ich meine, wir sind hier die Kinder, uns betrifft das jetzt irgendwie deutlicher, also mach bitte die Geschichte nicht zu deiner Geschichte, sondern es ist unsere, weißt du? Und dann wurde, glaube ich, uns tatsächlich angeboten, dass dieser Notfallseelsorger, dieser Mensch mit uns mitkommen soll. Das haben wir halt direkt abgelehnt, weil wir gesagt haben, okay, das wird einfach nur noch mehr zu Chaos führen, noch ein Fremder da in diesem ganzen Setting. Wir müssen uns erstmal selbst sortieren. Wir sind dann halt eben mit diesen Grobinstruktionen, was jetzt zu tun ist, dann nach Hause gefahren. Und
ja, aber ich meine, was ging in euch beiden vor? Wie habt ihr beide reagiert? Ich meine, es kam ja für euch tatsächlich völlig aus dem Nichts, ne?
Ja.
Wenn ihr gar nichts an ihm vorher wahrgenommen habt oder so.
Ja, ich mein, wir waren total geschockt. Also ich, wie gesagt, also wenn ich mich jetzt dran erinnere, weiß ich nicht, war da sicherlich irgendeine Geräuschkulisse, die dann von uns kam, aber es war einfach nur ein der Schock des Todes, Also ich glaube, anders kannst du es nicht sagen. Und du kannst entweder irgendwie zu Eis erstarren oder du kannst halt irgendwie Amok laufen. Und Amok laufen ist, glaube ich, in der Polizeistation jetzt nicht das, was ideal wäre als Reaktionssetting.
Ja, aber hast du aber so gedanklich, hast du das sofort akzeptiert, ja gut, dann war das wohl ein Suizid. Oder hast du irgendwie gedacht, na, die täuschen sich, das muss was anderes gewesen sein. Vor allem, wo, in was für einem Hotel überhaupt noch? Bei ihm in der Heimat oder wo?
Auf deutschem Boden tatsächlich. Also er war auf der Rückfahrt und ja. In Ostdeutschland hat er sich da ein Hotel genommen, war da.
Aber
wohl
einfach auch, und da hatte er keinen Bezug zu diesem Ort, zu diesem Hotel.
Gar nicht, nein.
Völlig wahllos.
Nein. Nee, also es scheint wahllos zu sein, ja. Also ja. Wir waren geschockt, Elisa. Also anders kann ich es dir auch nicht sagen, weil weißt du, so wie die meisten von uns, die wir jetzt im Club der Betroffenen sind, haben die wenigsten von uns damit mit diesem Thema überhaupt Kontakt gehabt, ja. Ich meine, wenn du überlegst, wie viel wir tabuisieren, ja, wie wenig das Bewusstsein über Statistiken einfach in der Gesellschaft da ist, so war es halt auch bei uns, ja. Also ich meine, man kann über Werther-Effekt hin und her irgendwie rumdiskutieren, aber es ist fahrlässig, so zu tun und nicht darüber zu sprechen, dass es einfach ein sehr populäres gesellschaftliches Problem ist, ja.
Absolut, ja.
Und so waren wir dann halt auch.
Meinst du, es wäre möglich, dass du ein bisschen mit der Hand das Mikrofon abschließt?
Absolut, hatte ich gerade. Ja.
sorry. Okay, und dann seid ihr nach Hause gefahren, dann musstet ihr es ja eurer Mutter sagen, ne?
Genau, ja.
Oh Gott. Mhm. Aber ich meine, wie war vom Ton her diese E-Mail? Die hatte er, also er hatte an sie eine geschrieben, was hatte er denn an dich geschrieben?
Das war nur ein Zweizeiler, der war an mich und an meine Schwester adressiert und er hatte geschrieben, macht euch keine Vorwürfe, Gott wird mit euch sein. Das war so, ich glaube, so die Quintessenz, das waren die zwei Zeilen. Kann sein, dass da noch ein Satz dann da war, aber ich glaube, das war so das Prägnanteste, was mir in Erinnerung.
Aber das hört sich ja fast so an, als hätte er es so wie in Eile geschrieben oder so, also oder keinen Kopf dafür oder so, hört es sich ja irgendwie an, oder? Wie interpretierst du das?
Also wenn ich das jetzt vergleiche mit, kann man so und so deuten, Elisa. Die Nachricht an meine Mutter war ein bisschen opulenter, ja. Da war mehr drin geschrieben, aber klar, kann man so und so deuten. Er war wohl in dem Hotel nicht einfach nur für eine Übernachtung, sondern halt irgendwie, ja, offensichtlich dann 2, 3 oder so. Also so wie ich es rekapituliere, ist er dann quasi von seinem Bekannten losgefahren und mag vielleicht am Freitag dann eingecheckt sein oder so. Weißt du, ist ja jetzt nicht die Strecke. Kann man gut nach Ostdeutschland rüberkommen in der Zeit.
Okay.
Ja.
Und deine Mutter, ich meine, war die denn jetzt auch völlig überrascht oder hatte die irgendwie so rückblickend jetzt gesagt, er war schon länger nicht gut zurecht oder was waren ihre Gedanken?
Ja, gut, ich meine, die E-Mail hatte, ich weiß nicht, wann sie, zu welchem Zeitpunkt sie diese E-Mail gelesen hat und man könnte ja genauso sagen, so, ja, gut, ich weiß ja nicht, weißt du, wie schnell es quasi ab E-Mail-Versand sozusagen bis zum Umsetzen der Tat, dann was das für ein Zeitfenster war und so, lässt sich schwer sagen. Also klar, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir ja schon vor einigen Momenten hatten, im Nachhinein irgendwie zu sagen, ja, das und das Verhalten hätte ja eigentlich schon darauf hindeuten können, weißt du, das ist ja auch eine Neigung, die wir als Angehörige haben, zu sagen, ja, ich hätte es ja wissen müssen, weil an der und der Stelle, da war ja eigentlich schon komisch und da hat er doch irgendwie besonders viel geschlafen damals, war das vielleicht schon mal ein Anzeichen dafür, dass er irgendwie Leidensdruck hatte und sowas, weißt du, oder hey, er war irgendwie nicht 100% zufrieden bei der Arbeit, hätte ich da nicht schon, also das ist, glaube ich,
müßig. Gar nicht nur, damit irgendein Schuldiger ausgemacht werden kann, sondern einfach nur rückblickend, dass man irgendwie selber, weil ich meine, es wird dir ja auch so gehen, diese Suche nach den Puzzleteilen, dass man irgendwie versucht, das große Ganze zusammenzusetzen und dass man sich fragt, okay, aber ab wann kann es ihm denn schlecht gegangen sein? Gibt es irgendwelche Indizien oder irgendwas? Weiß man einfach nichts.
Nee, also könnte ich jetzt nicht tatsächlich irgendwie so fix machen, dass ich darauf bauen könnte jetzt, weißt du? Also ich glaube, das ist ein Feld, wo wir jetzt nicht ergiebig da ackern können, tatsächlich.
Und hat er denn irgendetwas, was einer Erklärung gleichkommt, an deine Mutter geschrieben? Dass er finanzielle Schwierigkeiten hatte oder das? Hat er irgendwas geschrieben?
Nee. Also wir stehen nackt da. Wir stehen total nackt da. Das ist, weißt du, natürlich kannst du jetzt sagen, so, boah, okay, statistisch gesehen, Bilanzsuizide sind eher eine Rarität, da wird eine Depression dahinter stecken. Aber da sind wir dann wieder bei Globalthema, wie gehen Männer mit Depressionen um, weißt du? Also, er war in keinem therapeutischen Setting, weißt du, zum Beispiel.
Das hätte ich meine, manche schreiben dann ja tatsächlich irgendwie, ich kann nicht mehr oder in diesem Leben werde ich nicht mehr glücklich oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und er hat gar nichts, also nichts von ich habe keine Kraft mehr oder also einfach gar nichts.
Ja, nee, also so sehr kann ich mich auch an diese schockierende, für mich schockierende Nachricht, die er damals an meine Mutter geschrieben hat, auch nicht mehr erinnern, tatsächlich. Ja.
Oh Gott, und wie ging dann dieser Tag oder die nächsten Tage für dich und euch weiter?
Ja, tatsächlich habe ich mich sehr beengt gefühlt. Also sobald, weißt du, in dem Moment, als dann diese Aussage aus uns rauskam, unser Vater hat sich suizidiert, lag dieses Unwort in der Wohnung rum, bei meiner Mutter. Und ich habe verhältnismäßig schnell festgestellt, ich muss hier raus, ich kann nicht hier bleiben. Und für mich war ganz klar, ich fahre wieder zu mir nach Hause und versuche irgendwie erstmal auf diese ganze Situation klarzukommen. Und bin dann losgefahren und habe irgendwo wo man parken kann, irgendwie an der Seite Halt gemacht und meinen Mann angerufen. Und er wusste ja, es ist irgendeine Alarmsituation, und habe ihm das dann gesagt. Also, hey, ja, mein Vater hat sich umgebracht und war total aufgelöst, und musste aber, weißt du, körperlich Abstand dazu gewinnen irgendwie, und bin dann halt direkt wieder weitergefahren. Und dann war der Tag ja de facto auch schon rum, dieser Sonntag. Ja.
Und dass du überhaupt in der Lage dazu warst, Auto zu fahren?
Ich glaube, dieser Fluchtreflex war einfach, aber der Fluchtreflex war halt da, Elisa, ich sag's dir ehrlich. Also ich wusste mir in der Situation nicht anders zu helfen, weil, weißt du, du hast nicht nur dieses Erleben bei dir, sondern du guckst auch noch in zwei weitere leidende Gesichter, die gar nicht klarkommen. Und natürlich kann man jetzt in der Retrospektive sagen, so, okay, wir hätten uns in der Situation auch gegenseitig halten können, aber es war für mich alles so dicht und so überfordernd, dass ich einfach Reiß ausgenommen habe, weißt du, ohne nach hinten zu schauen, sozusagen. Ja, und klar, im Nachhinein kann man dann auch sagen, war das gut und richtig. Aber in dem Moment, wusste ich mir nicht anders zu helfen.
Ja, genau.
Und wollte einfach in meine eigenen vier Wände und zu meiner Vertrauensperson, weißt du, die vielleicht weniger involviert ist, und mir da irgendwie einen Raum suchen. Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht mehr, wie es dann zu Hause war. Ich bin dann ins Bett gegangen und habe irgendwie versucht zu schlafen. Und das ist tatsächlich auch noch eine Erinnerung, die sehr präsent bei mir ist, bis heute, nach den ganzen Jahren, dass ich so langsam aufwache und noch im Halbschlaf bin und dann auf einmal die Erinnerung kickt, was passiert ist, aber du bist noch im Halbschlaf, weißt du, und ich fange an, wie eine Wilde zu schreien, weißt du, und zu heulen. Ja. Also, wenn ich dran denke, das ist tatsächlich, ich kann ja sonst super sachlich darüber sprechen, aber das ist so ein Moment, wo ich mich dran erinnere, wie was das für ein schreckliches Gefühl war, in diese veränderte Welt aufzuwachen, weißt du? Ich weiß nicht, wie das für meinen Mann war. Bis heute denke ich, ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte, weil das ist ja eher, weißt du, das ist ja kein normales Heulen, das du vielleicht sonst irgendwie hast, weißt du, wenn du dir das Knie aufschlägst, sondern das kommt aus Untiefen heraus. Das ist gleicht eher wahrscheinlich irgendeinem abgeschlachteten Tier tatsächlich.
Also ich glaube,
man kann es, glaube ich, irgendwie nicht schöner sagen, und daran ist ja auch gar nichts schön. Und dann wachte man auf und man heulte, und dann dachte man, ach, ich muss ja auf der Arbeit anrufen und sagen, ich komme nicht. Und ich hatte ja auch die To-Do-Liste von der Polizei mitgekriegt. Also wir hatten, meine Schwester und ich hatten uns das aufgeteilt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie so unsere Mutter bestmöglich entlasten in dieser Situation, und haben uns das zweigeteilt. Also meine Schwester hat sozusagen die ganze Arbeitgeberseite von meinem Vater abgedeckt. Dort anrufen und alles klären. Also ich weiß gar nicht auch, was ihre Schritte da waren, aber das war so ihr Arbeitsfeld. Mein Arbeitsfeld war dann alles mit Bestattungsunternehmen und Polizeigespräche dort in der Stadt, in Ostdeutschland, eben wo das alles passiert ist. Ja. Und eben, also war dann halt classy Orga, ja. Also du machst dann erstmal das, was deine Aufgabe ist. Und ja.
Hat sich die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht?
Tatsächlich ja. Mhm. Und das ist was, wo ich im Nachhinein, also der Mann vom Bestattungsunternehmen, den habe ich als sehr wertschätzend erlebt. Mhm. Den Polizisten in der Stadt dann weniger, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Mhm. Und der meinte damals zu mir ja eben, ob wir den sehen wollen würden. Und ich muss da ehrlich sagen, ich habe mich damals wirklich an Schema F gehalten, weil mein Vater in der E-Mail an meine Mutter geschrieben hatte, eben, dass er eingeäschert werden möchte. Und für mich war das, glaube ich, zu früh, um überhaupt darüber nachzudenken, könnte es ein wichtiger Schritt für mich und für meine Mutter, meine Schwester sein, ihn nochmal zu sehen oder nicht, sondern ich habe wirklich gerattert, ja, also die To-Do-Liste abgearbeitet. Ah, nee, einäschern, verstehst du?
Ach.
Aber ich habe mir im Nachhinein dann gedacht, er hätte es mir ja vermutlich nicht angeboten, wenn es komplett nicht denkbar gewesen wäre, weißt du? Und weil ich, weißt du, ich meine, viele von uns sind im Argus-Forum unterwegs, da liest man von Fällen, wo gesagt wird, nee, ist nicht mit angucken, ist einfach, ja, undenkbar, dass das, ja. Dass das umgesetzt werden kann. Also das ist was, wo ich dann schon irgendwie mich ein wenig im Nachhinein einerseits getröstet habe, ja, mit der Vorstellung, dass es wohl wenigstens vielleicht nicht so schlimm ist, weil ich muss ehrlich sagen, also ich habe deinen Podcast ja etwas später gehört, als als ich jetzt zum Beispiel mein Erlebnis hatte und deine Geschichte eben, wie du erzählt hast, wie deine Mutter aussah, das hat mich also sehr getroffen, ja. Hat mich sehr getroffen, wie du gesagt hast, eben wie du sie angeschaut hast und wie sie komplett einfach für dich nicht mehr gut zu erkennen war und eigentlich alles so anders gemacht wurde, als ihr es euch gewünscht habt in eurem Kreis.
Ja, man muss für die, weil ich weiß, dass inzwischen auch einige Bestatter zuhören,
ja,
die immer die Krise kriegen, wenn Bestatter so ab oder so verkacken wie in meinem Fall. Man muss der Fairness halber dazu sagen, es ist 23 Jahre her. Ne? Damals waren das tatsächlich noch andere Zeiten und wir hatten, glaube ich, einfach echt viel Pech.
Ja.
Ja, also deswegen, in den meisten Fällen läuft es ja wirklich gut. Also zumindest die, oder vor allem die, die erst in den letzten Jahren, wo das in den letzten Jahren geschehen ist. Ne? Also ich glaube, das waren einfach wirklich noch andere Zeiten. Also,
ja, da passiert bestimmt auch viel.
Tut mir leid, wenn ich da irgendjemanden abschrecke, aber so war es halt leider.
Ja.
Und ich freue mich immer, wenn ich schöne Geschichten höre, also wo es wirklich gut gelaufen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass auch die Bestatter vor allem heutzutage ein ganz anderes Bewusstsein haben, ne, und einen ganz anderen Umgang damit haben.
Ja, also ich hoffe auch, dass auch dieses Berufsfeld nicht stehen bleibt, sondern sich auch eben entsprechend der Erforderlichkeiten weiterentwickelt. Total. Genau.
Ja, den habe ich wirklich, ja. Ja.
Ja, und dann eben war der Auftrag ja einäschern und genau, ja, weißt du, hier Grab suchen und war klar, dass er dann im Ort meiner Eltern bestattet werden soll und ja, dann wurde es ein bisschen feierlich und ich weiß nicht genau, wie offiziell ich das machen kann hier, weil wir, mein Mann und ich, uns dann im rechtlichen Graubereich fortbewegt haben tatsächlich.
Okay, gut, aber es weiß ja keiner, wer du bist. Aber du musst besser mir das erzählen, womit du dich wohlfühlst. Also es wird dich
also es keiner ist, zu irgendwas. Ich fühle mich in der Hinsicht eigentlich sehr wohl damit, weil mein Vater herzlich darüber gelacht hätte, glaube ich. Oder vielleicht auch gelacht hat. Man weiß es ja nicht immer, wie sehr dann quasi aus dem Jenseits mit zugeguckt wird oder nicht. Hat ja jeder eine andere Vorstellung.
Ja.
Mein Mann und ich sind dann los in die Stadt gefahren, eben zum Ort des Versterbens von meinem Vater und sollten ja auch noch sein Hab und Gut abholen in der Polizeistelle.
Okay.
Das stand ja dann auch noch an und genau, Sind dann los, war dann natürlich eine Fahrt durch ganz Deutschland, also wir machen sonst immer sehr gerne Roadtrips, das hatte dann natürlich einen ganz anderen Geschmack, wir haben uns aber da ganz gut abgewechselt und haben die Strecke ordentlich hinter uns gebracht, aber ich habe mir natürlich in die Hosen gemacht, weil ich meine, ja, das war alles neu und alles extrem herausfordernd. Und genau, wir sind als erstes, mein Vater war ja dann schon im Bestattungsunternehmen, das ging auch einige Zeit, bis wir dann hochgefahren sind, also er ist ja am 14. Juli verstorben und wir sind Anfang August war, glaube ich, dann die Beerdigung oder so, also es war schon auch ein bisschen,
glaube ich, immer zwei Wochen,
war schon auch Zeit, also da mein Vater war eben dann in dem Bestattungsunternehmen und wir sind als erstes zu den Polizisten gefahren. Ich durfte nur alleine hoch und saß dann da und
was heißt hoch, wohin?
Also ich war dann quasi in dieser Polizeistation.
Ach so.
Ja. Und mein Mann musste unten bleiben und ich bin dann eben ins erste Stockwerk hoch.
Musste unten bleiben? Ich meine, okay, er ist jetzt in dem Sinne kein Blutsverwandter, aber wenn er doch dein Mann ist.
Zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht verheiratet. Ah. Vielleicht hätte es dann einen Unterschied gemacht. Ja, also wir haben erst danach, also wir sind inzwischen verheiratet, aber ja, damals waren wir es noch nicht. Also wahrscheinlich lag das da dran. Genau, saß dann da und ich kann mich an keine Fragen mehr erinnern, die er gestellt hat. Ja, es ist nur, ich sah dann diesen Koffer, den ich gut kannte, weil der Koffer, der war schon lange im Familienbesitz. Ja, also das war für mich einfach total skurril, in diesem Koffer rumwühlen zu müssen, was da noch drin ist, weil das hatte der verlangt von mir, dass ich irgendwie das prüfe. Und ganz weird war es dann, als er wollte, dass ich das Kleingeld zähle, das da noch vorhanden war. Und ich habe es nicht auf die Rala gekriegt. Ich saß da und habe versucht, diese Münzen irgendwie zusammen zu glauben und habe ab einem gewissen Punkt gesagt, Alter, mach das alleine. Ja, also dazu bin ich gerade absolut nicht in der Lage. Und genau, das weiß ich noch. Und an dieser Stelle ein Appell, wenn ein Polizist vielleicht sogar zuhört. Es ist extrem wichtig, welche Worte man wählt, wenn man mit Angehörigen kommuniziert. Also ein absolutes Negativbeispiel, was zusätzlich traumatisierend ist, ist, wenn ein Polizist sich auf die linke Seite beugt, während man auf der rechten Seite sitzt, in eine große Papiertüte guckt und sagt, ein Abschleppseil brauchen Sie ja nicht. Da muss ich sagen, war ich einfach nur sprachlos. Verstehst du? Weil du checkst dann erstmal gar nicht, hä, was ist? Ach so, weißt du, der Groschen fällt dann.
Und, das heißt, er hatte das Seil da oder was?
Ja, ja, er hatte das Seil
in der Tüte.
Oh Gott. In der Papiertüte. Und ich muss ehrlich sagen, das ist unter aller Sau. Also das geht absolut gar nicht. Aber in so einer verletzlichen Situation, in der du bist und du bist alleine, verstehst du?
Ja.
Ich hätte ihm jetzt im Nachhinein hätte ich ihm das von Latz geknallt gesagt, sag mal, also Disziplinarverfahren für dich, aber sowas von, ja. So, und dann habe ich also die Sachen meines Vaters genommen, wir sind dann zum Bestattungsunternehmen gefahren und hatten da ein gutes, sehr einfühlsames Gespräch, durften eine Urne aussuchen und hatten im Vorfeld schon abgesprochen, dass die Urne in unser Auto kommt und wir zeremoniell die Urne, mein Vater, zurück nach Hause fahren. Und das haben wir dann gemacht. Und normalerweise muss das ja irgendwie offiziell verschickt werden, pipapo, aber wir hatten dann Rücksprache gehalten mit dem, der für diese Bestattung bei uns vor Ort dann zuständig war. Und der war aber, als wir dann ankamen in dem Ort meiner Eltern, gerade nicht da oder unterwegs. Und ich hatte dann mit ihm telefoniert und der meinte, ja, dann machen wir das doch so, dass sie dann die Urne ihres Vaters einfach in der Garage XY abstellen und ich regel das dann, weil die Überführung ja irgendwie mit dieser Friedhofsverwaltung gedeichselt werden musste, als wäre das offiziell. Verstehst du?
Ja, ja, also das ist der
Graubereich.
Graubereich, genau. Den du angesprochen hast, ja, weil das ist tatsächlich, ja, ja, genau.
Das ist, das macht
nicht
man.
Nicht so ganz erlaubt.
Das ist, genau, nicht so ganz erlaubt. Mit Augenzwinkern, ja. Am Ende ermutige ich an dieser Stelle jeden von uns, das irgendwie so zu machen, dass es sich für einen einfach gut anfühlt. Wo, wenn nicht da, in Graubereiche gleiten.
Klar.
Und so habe ich in einer fremden Garage meinen Vater abgelegt, also die Urne mit der Asche meines Vaters und bin dann abgefahren.
Gott.
Und ja, dann war die Beerdigung, ich kann dir nicht mehr sagen, was das für ein Tag war, keine Ahnung. Sonnenblumen haben wir niedergelegt, das weiß ich. Wir waren ein kleiner Kreis, wir haben niemanden weiter dazu eingeladen, sondern tatsächlich ist nur für uns im kleinen Kreis gemacht, meine Mutter, meine Schwester, mein Mann und ich. Und das war okay so, und das war gut so. Und so fand zumindest die Beerdigung dann ein gutes Ende.
Wie hat man auf dich reagiert? Also wie hat man irgendwie dein armer Mann auch, also das Umfeld ist ja wirklich, das tut einem ja leid, weil man sich ungefähr vorstellen kann, was das auch für die bedeutet, wie hilflos die sein müssen. Man selber ist ja schon so entsetzlich hilflos. Und jemand, der das eben nicht, den es nicht betrifft eigentlich, der muss ja noch eine Million Mal hilfloser sein. Hat der irgendetwas für dich gemacht, was dir gut getan hat? Oder was kannst du sagen, was gut war und was schlecht war in dieser Situation? Was du dir gewünscht hättest vielleicht?
Also, wenn ich so auf diesen ganzen Prozess schaue, die unendlichen Nächte, in denen ich Tränen vergossen habe und rumgeschrien habe und diverse Launen, die dann halt auch rauskamen, einfach weil man ja auch zu Selbstmitleid neigt, ja, in so einer Situation, wieso passiert mir das, ja, und es ist so viel Last, die ich jetzt zu tragen habe, und davor war das Leben leicht und schön und jetzt ist es einfach nur dunkel und duster, muss ich dir ehrlich sagen, dass mein Mann meine absolute Vertrauensperson war und ist. Ohne ihn hätte ich das einfach nicht gepackt. Da bin ich der felsenfesten Überzeugung. Er hat zugehört. Er hat eben das Geschrei ertragen. Ich muss ehrlich sagen, es war, also eben deswegen, ich habe ihm auch schon häufiger gesagt, also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären, weil das, so wie du sagst, also man leidet einerseits ja natürlich auch mit, aber das sich anzuschauen, dieses extreme Leid dann, ja, ist, glaube ich, echt eine riesige Herausforderung. Und er ist mein absoluter Herzensmensch. Und ich bin einfach übelst dankbar, dass er in meinem Leben ist und dass er die Nerven bewahrt hat und tatsächlich immer noch bewahrt, ja, ohne ihn. Weiß ich tatsächlich auch einfach nicht, wo ich wäre, ja, zu dem Zeitpunkt.
Oh, das ist schön zu hören. Ich kann an der Stelle, weil ich kann es nicht in einer Story oder so posten, aber ich kann an dieser Stelle erzählen, wie man nicht in entsprechenden Situationen reagiert.
Ja.
Sorry, dass ich jetzt von mir sprechen muss, aber heute ist ein schräger Tag, weil ich heute die Akte von meiner Mutter bekommen habe. Ich habe aber noch nicht reinbekommen. Ich habe die jetzt nach 23 Jahren, hat es mich plötzlich geritten, ich muss die beantragen.
Ja, verstehe ich total gut.
Und es hat eine Anwältin, die, ich habe das neulich in der Story eben gepostet, so, ich habe jetzt einfach die Staatsanwaltschaft angeschrieben, ich wusste gar nicht, wie das Prozedere ist, ich habe da einfach mal hingeschrieben, so. Und das habe ich gepostet. Und daraufhin hat eine Anwältin, die selber betroffen ist, hat mir angeboten, dass sie das für mich übernehmen kann.
Wie toll.
Ganz toll, weil ich hätte gar nicht gewusst, an wen hätte ich, du gehst ja nicht zu irgendeinem wildfremden Anwalt, den du nicht kennst, und sagst dem ja, hier, fordere mal die Akte an. Also ist ja furchtbar. So. Ja, und jetzt hat sie mir gestern Bescheid gesagt, dass die Akte da ist. Und da ist mir natürlich schon das Herz in die Hose gerutscht.
Ja,
und dann
haben
wir heute Morgen telefoniert, weil sie mich darauf vorbereiten will, was ja super ist, ne? Also jemand, der selber betroffen ist, der ja auch weiß, ne, wie sensibel dieses Thema ist, und hat für mich die Akte vorab gesichtet und mir gesagt, was erwartet mich überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung, wie ist das? Sind das nur zwei Seiten? Was ist da alles drin in so einer Akte und so? So, das hat sie mir alles gesagt. Und so, und es ist nicht so, weil ich habe die Akte ja ich habe sie jetzt zwar schon per E-Mail bekommen, ich habe aber noch nicht reingeguckt, werde ich auch heute noch nicht machen. Ich muss mich erst mental drauf vorbereiten.
Sammeln, klar,
aber natürlich, dieses Telefonat jetzt beschäftigt mich das, weil sie natürlich mir Infos gesagt hat, die ich noch nicht wusste. Ich sitze jetzt nicht hier und weine und es hat mich auch noch nicht aus den Socken gehauen, aber es beschäftigt mich so.
Ja.
Und mein Lebensgefährte hat mich irgendwann gefragt, also der ist der schlechteste, mit dem man über dieses Thema reden kann. Ist wirklich schlimm, es war immer schon so. Es gab auch Jahre, da habe ich den Podcast heimlich machen müssen, weil er mit dem Thema gar nichts zu tun haben wollte. Also sowieso schon alles schräg. Und jetzt hat er mich heute gefragt, ob irgendwas ist. Und erst habe ich überlegt, ich sag nichts. Ich mache es lieber mit mir selber aus. Und dann habe ich es aber doch gesagt. So, das Ende vom Lied war, dass ich mir ungefähr eine halbe Stunde lang anhören musste, dass das ja wirklich nicht normal sei, wie ich nach 23 Jahren jetzt immer noch, wie mich das Thema immer noch beschäftigt. Und dann ist er dazu übergegangen, mir zu erzählen, was das denn mit ihm alles macht.
Oh, okay.
Okay, und dann habe ich ihm gesagt, okay, es ist jetzt wirklich nicht der Raum und die Zeit, jetzt darüber zu reden. Ich wollte es dir einfach nur mitteilen. Ich wollte keine Ratschläge haben. Ich wollte nichts, gar nichts hören.
Ja.
Also bitte. Also ich meine, überhaupt, das ist wieder das. Es steht niemandem vom Außen zu, seine eigenen Maßstäbe anzusetzen. Ne? Der hat nur mit den Augen gerollt, als ich überhaupt nur das Thema Staatsanwaltschaft erwähnt habe, habe ich auch gesagt, das ist doch mein Umgang damit. Das ist doch mein Umgang. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss das machen, dann muss ich das machen. Und da kann sich doch nicht von außen einer da hinstellen und sagen, ja sorry, jetzt muss aber doch, also dass du immer noch damit, und das ist doch nicht normal. Was ist denn normal? Wer sagt denn, was normal ist? Ne? Also absolut. Ja, dein Mann hat offensichtlich vieles gut gemacht und auch Menschen, die machen sehr vieles sehr schlecht.
Naja. Es ist halt nun mal auch ein sensibles Thema. Also ich kann einerseits deinen Mann verstehen, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es verstehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal doch auch ratsam ist, wenn man eben das Bedürfnis hat, irgendwas zu kommunizieren, dass man gleich am Anfang sagt, ich setze dich in Kenntnis, ich möchte eigentlich entweder diese oder jene Reaktion von dir, ich möchte keinen Ratschlag von dir. Und dann kann sich dieser Mensch zumindest schon mal darauf einstellen. Aber klar, weißt du, die Umwelt neigt dazu, dass man irgendwo auch mal so ein totgerittenes Pferd in Anführungszeichen ja ruhen lassen sollte. Ja, aber so ein, weißt du, dieses Pferd, das lebt und das bleibt nun mal am Leben und manchmal galoppiert es und manchmal trabt es halt nur langsam an unserer Seite, weißt du?
Ja,
aber das bleibt. Und das ist halt was glaube ich, auch gerade so beistehende Personen, vielleicht manchmal auch schwierig ist, denen fällt, eben das anzunehmen. Ja.
Das kann ich auch wirklich verstehen. Aber wenn man dann sein Gegenüber bittet, du, bitte jetzt nicht. Es ist wirklich, es reicht mir gerade mental, wie es ist.
Ja.
Und irgendwann anders gerne können wir so. Mhm. Und wenn das aber dann nicht respektiert wird, finde ich schon schwierig.
Es ist schwierig,
finde ich ganz schwierig, weil es, wie du gesagt hast, ich habe es so gemacht. Ich möchte jetzt keine Reaktion darauf. Ich möchte es dir einfach nur mitteilen und bitte.
Absolut.
So. Und aber gut, ist auch egal. Aber deswegen, ich freue mich, dass du so einen Mann an deiner Seite hast, der so, obwohl er eben nicht betroffen ist und sich nicht in dich reinversetzen wird, jemals können, trotzdem dir da so rüber geholfen hat. Ja, das ist schön.
Danke.
Aber es gab wahrscheinlich auch noch andere Reaktionen aus deinem Umfeld.
Ja, die gab's. Die gab's auf jeden Fall. Ich bin an Tag 3, glaube ich, tatsächlich schon zur Arbeit gefahren. Ich habe mir jetzt nicht lange krank schreiben lassen, einfach weil ich einen Settingwechsel gebraucht habe. Und es war ganz klar kommuniziert, das habe ich über eine Arbeitskollegin gemacht. Alle wussten, dass was mit meinem Vater ist, dass mein Vater verstorben ist. Mhm. Es war ganz klar, ich komme eigentlich nur, um mich an einem anderen Ort niederzulassen, ja. Mhm. Also es war auch so, dass ich einen schwarzen Bildschirm angestarrt habe eigentlich, ja. Und eine Arbeitskollegin, eine sehr nette Arbeitskollegin, die hat im Vorfeld gesagt, okay, Dominique braucht es so und so. Ja, sie möchte nicht angesprochen werden, sie möchte, dass ihr euch normal verhaltet, wie es halt nur irgend geht. Und das haben die meisten auch geschafft. Mhm. Außer meine damalige Chefin, die hat mich tatsächlich angefallen, anders kann man es nicht sagen, und hat gleich gefragt, wie ist es denn passiert? Ja. Und ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, ob das tatsächlich eine Frage wäre, die ich jemandem stellen würde, wenn klar ist, okay, auf einmal ist ein Angehöriger verstorben. Macht man das denn so? Weißt du? macht
ich finde, das? Der Ton macht die Musik. Ich finde erstens mal das Verhältnis, also ne, das spielt ja eine Rolle, die Beziehung zwischen dem, der fragt und dem, der gefragt wird und wie man fragt. Weil natürlich interessiert das die Leute, das ist ja klar. Und das Ding ist ja auch, wenn du gar nichts sagst und ein Riesengeheimnis draus machst, dann denken die sich womöglich noch irgendwas aus oder so. Ne? Mhm. Ich finde wirklich so, also ich finde es absolut legitim, dass Menschen fragen. Es kommt aber darauf an, wie. Es kommt darauf an, in welcher Situation. Ich meine, wenn das Erste ist, was sie gefragt hat, ekelhaft. Also hat dir kein Beileid ausgesprochen oder sonst nicht mal in den Arm genommen, sondern wenn das natürlich das Erste ist, womit die rausplatzen, ja, widerlich, so macht man das natürlich nicht. Aber finde ich schon legitim, wenn einer fragt und dann kann man aber immer noch sagen, du, möchte ich nicht sagen.
Ja, für mich war es, glaube ich, zu frisch, muss ich dir ehrlich sagen, für mich war es zu frisch, so dass ich dann, ich war gar nicht darauf vorbereitet, weißt du? Ja. Und dann platze Autounfall tatsächlich aus mir heraus.
Ach,
weil ich gedacht habe, ich habe gar nicht gedacht. Ja, nee, so wird es sein. Ich habe gar nicht gedacht. Mhm. Und habe dann Autounfall rausgespuckt und hatte das Gefühl, ja, jetzt ist das Umfeld irgendwie befriedigt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, da ist jetzt ein Label dran und dann ist Ruhe im Karton. Weil ich, weißt du, wenn du selber mit Suizid und dem Ganzen drumherum und einfach diese Geschichte, die dein Vater erlebt hat, gar nicht zusammenpuzzeln kannst, dann bist du absolut nicht in der Lage, das in Wörter zu fassen, schon rein nicht irgendwie nach außen. Und stand es bis zum Ende und ich glaube bis heute, weil das Gespräch ja dann auch nie wieder aufkam. Irgendwann kam Ruhe rein und der Drops war sozusagen dann gelutscht und ich bin dann verhältnismäßig schnell wieder in den Arbeitsalltag zurückgegangen. Also das war aber auch heilsam, weißt du? Mhm. Ich glaube, es hätte mir nicht gut getan, irgendwie die ganze Zeit dazulegen und rumzukopfen. Ja. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Hausarzt, der so eine psychotherapeutische Zusatzqualifikation hatte. Und den habe ich eine Zeit lang aufgesucht, weil es so niedrigschwellig war. Ich habe mir jetzt keinen Therapeuten gesucht in dem Sinne, sondern habe gesagt, ja gut, wenn, dann schnacke ich halt mit dem eine Runde darüber. Aber auch das war eher kurzweilig, muss ich dir ehrlich sagen, weil er mir zu sehr darauf herumgeritten ist, dass ich in eine Hassphase kommen soll, in der ich Wut entwickle gegen meinen Vater, weil er dann ständig sozusagen drauf zu sprechen kam, dass das eine egoistische Tat war und so weiter. Wir waren da gar nicht synchron. Also wir waren überhaupt nicht auf demselben Dampfer und den habe ich dann geghostet tatsächlich. Also da fand ich es dann irgendwie auch angemessen. Weil zu mehr war ich nicht in der Lage. Ich hatte ihm da tatsächlich mehrfach widersprochen in den Gesprächen, die wir hatten, dass ich es gar nicht so sehe. Habe aber gemerkt, so das führt zu gar nichts. Und so haben sich unsere Wege dann getrennt und ich habe mir schlussendlich einen neuen Hausarzt gesucht.
Ja, oh Gott. Ja,
weil das war dann einfach befangen.
Ja. Kann man auch gar nicht mehr ernst nehmen. Ne? Wer sowas sagt, wirklich, also da sträuben sich mir alle meine Haare, die ich am Körper habe. Boah,
ja, ist Quatsch.
Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, wie man sowas sagen kann. Ja. Ach, furchtbar. Was hast du denn so in dieser ganzen Zeit, ja, du hast auch sofort wieder gearbeitet, hast du gesagt, habe ich auch gemacht, also dieses Aktivwerden, sich ablenken, hast du irgendwie, wie war denn der Kontakt oder der Umgang mit deiner Schwester und deiner Mutter? Konntet ihr euch irgendwie unterstützen oder helfen in eurer Trauer?
Das auf jeden Fall, aber ein wesentliches Thema war, dass wir in unserer Trauer in der Regel, in der Regel asynchron waren, ja. Also wir waren nie synchron auf dem Level, weißt du, wenn gerade einmal einer anrief und irgendwie einfach mal, weißt du, lustig sein wollte, irgendwas, weißt du, Belangloses, da war der andere gerade im Loch und es hat es schwer gemacht, sich gegenseitig irgendwie auffangen zu können und gut auffangen zu können. Weil obwohl man natürlich eine Familie ist, es immer auch so ein individueller Teil an Arbeit zu tun ist da in dem Kontext, weil immer irgendwie so eine Beziehung zu so einer Person, die geht, ja dann doch bilateral ist, ja, und nicht immer nur quasi als Klüngel zu sehen ist. Das war schwierig, aber wir sind dann auch nach Frankreich gefahren für 2 Wochen, einfach um mal die Luft an die frische Luft zu kommen, sozusagen. Ja.
Wir drei zusammen.
Haben noch eine Freundin mitgenommen, das war ganz gut, aber ja, es wurde viel geweint auch, ich glaube, es war gut, dass wir dann einfach auch mal die Sachen gepackt haben und einfach mal alles stehen und liegen gelassen haben und Ja, das, das hat gut getan. Mhm. Und ja.
Hast du irgendwann Kontakt zu anderen Betroffenen gesucht oder bekommen, irgendwie durch Argus oder durch was auch immer?
Ja, tatsächlich bin ich verhältnismäßig schnell auf die aktive Suche gegangen und bin schon einen Monat nach dem Tod meines Vaters an seinem Geburtstag, zwei Monate an seinem Geburtstag in einen Ort gefahren, wo eben eine Argus-Gruppe war, weil ich sehr große Schwierigkeiten damit hatte, mit diesem Gefühl, ich bin damit allein, ja. Und ich wollte unbedingt in Gesichter von Menschen schauen, die dieses selbe Schicksal zu tragen haben. Das war für mich so ein Knackpunkt. Ich möchte sehen, dass es das andere damit weiterleben, weißt du? Das war für mich was ich gedacht habe, okay, das könnte heilsam sein. Bin dann da hingefahren. Es war auch eine sehr nette Gruppenleiterin, die diese Gruppe geführt hat. Aber es war teilweise auch ja, retraumatisierend kannst du dem Zeitpunkt ja noch gar nicht sagen, weil du ja noch mitten im Trauma steckst. Aber ich seitdem einen Zugträger habe zum Beispiel. Also ich meine, Zug habe ich ja gar nichts mit am Hut, aber durch die Erzählungen von den Betroffenen dort gucke ich schon mal ganz anders in Gleise, ja, oder reagiere anders auf Zuggeräusche und so, obwohl das eigentlich gar nicht mein Thema ist, ja. Und so war ich dann halt einmal dort und es hat mir dann irgendwie gereicht, weil es ja zum in Gesichter schauen und sehen, das Thema, man ist damit nicht alleine, hat es dann gereicht und sonst, klar, war und bin ich viel im Argus-Forum unterwegs und empfinde das als sehr tröstend, aber es ist mir tatsächlich noch nicht populär genug, ja, also es ist mir nicht stark genug in der Öffentlichkeit, dass es einfach ein gesellschaftliches Problem ist und habe mir tatsächlich jetzt auch überlegt, eine eigene Argus-Gruppe bei mir im Ort aufzumachen, weil ich mir das inzwischen gut vorstellen kann und unser Einzugsbereich tatsächlich groß ist, wo man jetzt auch hier einen Standort aufmachen könnte. Und da habe ich mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, jetzt im November dann die Gruppenleiterausbildung zu machen und das mal zu versuchen.
Wie toll.
Ja.
Super. Ja.
Schauen wir mal.
Ja, weil es ist, wie du sagst, ich meine, wir haben es schon 1 Million Folgen gesagt, dieser Kontakt. Und es muss noch nicht mal der Austausch mit anderen Betroffenen sein. Einfach nur der Kontakt. Einfach nur das Miteinander Zeit verbringen. Ich habe es ja jetzt gerade erst wieder erlebt, wir hatten ja jetzt das zweite Treffen vor 2 Wochen und es ist ja gar nicht so, dass man ausschließlich über die einzelnen Geschichten redet, das ist es gar nicht. Also ich meine natürlich, wenn wir da in diesem Raum da, den wir da haben, sitzen, dann geht es natürlich darum, aber es gibt ja zwischendurch, machen wir einen Spaziergänge oder geht essen oder sitzt an der Bar oder so und dann führt man ja ganz normale Gespräche, aber das ist trotzdem, es ist so befreiend, weil du nicht das Gefühl haben musst, du musst dich verstellen, du musst irgendwas verstecken.
Total.
Weil man, es haben auch wieder da vor Ort alle bestätigt, man fühlt sich einfach wie ein Alien unter anderen Menschen, die das nicht erlebt
Absolut.
Haben. Und ja, genau.
Also deswegen, genauso.
Ja. Und deswegen, es ist noch nicht mal der Austausch. Es ist einfach nur, dass man weiß, wenn ich demjenigen jetzt was erklären würde, er würde es verstehen.
Absolut, das ist die Wertigkeit dahinter. Und da sehe ich dann auch, ich habe erst überlegt, so boah, vielleicht allgemeiner Trauerbegleiter, habe für mich festgestellt, das kann ich nicht und das will ich nicht, weil es geht mir tatsächlich um meinen Sektor, weil der Sektor ist sehr besonders. Ja.
Absolut.
Und ich finde es absolut toll, dass Argus sich so engagiert und dafür sorgt eben, dass man sich gesehen und verstanden fühlen kann.
Wie findest du die Art seines Suizides? Macht das irgendwas mit dir?
Ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob eine andere Art es besser gemacht hätte. Ja, wir hatten es ja schon ein klein wenig davon. So die Statistik spricht tatsächlich dafür, gerade auch wenn man sich so anschaut, ja, Männer wählen eher härtere Methoden, Frauen wählen weichere Methoden, die vielleicht dann eher zur Rettung taugen. Ich glaube, jede andere hätte mich genauso entsetzt. Aber ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich dann schon auch versucht, ein wenig zu belesen, weil wahrscheinlich wie bei anderen auch, dieses Thema hat mein Angehöriger gelitten oder ging es wenigstens schnell, schon was war, was mich sehr beschäftigt hat. Ja. Mhm. Und ich meine, ich hatte das auch dem Polizisten gegenüber ein bisschen thematisiert, ob er gelitten hätte oder nicht. Und er hat mir versichert, dass er nicht großartig gelitten hätte. Aber wenn man anfängt, darüber zu lesen, gibt's halt solche Wege und solche Wege. Und letztendlich kann dir das, glaube ich, auch einfach niemand zusichern. Ich glaube, was für mich dann letzten Endes wichtig war, war das so zu interpretieren, dass ich meinem Vater dankbar war tatsächlich, dass er nicht unser Zuhause als Ort gewählt hat. Ja, also ich habe mir als Erklärung zumindest so den Weg gesucht, dass ich ja eine Dankbarkeit empfunden habe, dass er die Stärke hatte, sozusagen ja diese Entscheidung so zu fällen. Das mag natürlich auch irgendwie wieder Deutung sein, aber ich war ihm sehr dankbar, weil man ja nun mal auch weiß, dass das Zuhause als sicherer Hafen ja auch häufiger genutzt wird. Und ja. Da war ich dann halt einfach dankbar, weil unser Zuhause somit einfach ja mehr oder minder unbefleckt war, weißt du?
Und dass keiner von euch ihn gefunden, so absolut finden musste.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Also auffinden weiß ich auch nicht. Also ob irgendeiner von uns darauf klargekommen wäre, das ist ja, das ist ja nochmal eine andere Spur von Entsetzen, die und ja. Bildern vor allem, die dann im Kopf ja. bleiben. Von daher
vor allem gerade bei diesem Erhängen.
Ja.
Da so jemanden zu finden oder natürlich bei einem Schienensuizid, oh Gott. Aber da ist so, ich glaube, was die Auffindesituation angeht, tatsächlich, also es ist immer alles unvorstellbar, seinen Angehörigen überhaupt nach einem Suizid zu finden. Aber eben, wenn dann jemand, sagen wir mal, nach Tabletteneinnahme im Bett liegt, ne, ist das schon, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn du jemanden hängend oder so vorfindest.
Du siehst, genau, absolut. Also ich muss sagen, es hat mich natürlich beschäftigt, weil das Hirn neigt ja dann dazu, Lücken zu füllen, wenn man keine Erlebnisse tatsächlich verbuchen kann. Mhm. Also ich hatte lange Vorstellungen, ja, wie die letzten Minuten oder die letzten Augenblicke gewesen sein müssen, wie der Anblick war und so weiter. Ja. Und habe dann tatsächlich, also das muss ich meinem ehemaligen Hausarzt auch zugute halten, dass er mir geholfen hat, jedes Mal, wenn solche Bilder kamen, einfach mir ein Stoppschild gedanklich sozusagen zu setzen, weil führt ja auch zu nichts, ja. Und ich hatte damit aber sehr lange zu kämpfen. Das ist wirklich was, was für mich ein Thema war. Und das musste ich halt eine Zeit lang echt dann auch abnutzen, diese Fantasiegebilde.
Ja.
Genau.
Hast du denn mit irgendjemandem aus dem Hotel gesprochen? Oder ich meine, es muss ihn ja ein Hotelangestellter gefunden haben.
Ja.
Hast du da Kontakt aufgenommen?
Sehr lange.
Oder wäre dir das wichtig? Weil ich würde immer denken, ey, alles, jedes kleinste Detail, jede Info, die würde ich wissen wollen, ja.
Tatsächlich lange Zeit nicht. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, auf dem ähnlichen Dampfer wie du, dass es arbeitet ja die ganze Zeit und ich habe in diesem Jahr dem Hotel geschrieben und so die Situation geschildert und darum gebeten, ob es vielleicht möglich wäre, trotz der langen Zeit mal in Austausch zu gehen vielleicht. Aber da kam keine Antwort, ja. Und dann dachte ich, gut, natürlich sind die Menschen auch traumatisiert. Ich glaube nicht, dass du das auch einfach, wenn du nicht quasi Angehöriger oder nächster Angehöriger bist, das einfach so rauslöschen kannst. Aber ich war dazu in der Anfangsphase gar nicht in der Lage. Was wir aber gemacht haben, mein Mann und ich, als wir in die Stadt gefahren sind, eben zum Bestattungsunternehmen, um meinen Vater zu holen, dass wir zu dem Hotel gegangen sind und da Blumen niedergelegt haben. Ja, und das war aber auch wieder was, war ich nicht wirklich imstande zu. Ich habe mich auch nicht richtig informiert. Das hat mein Mann dann übernommen und hat mich sozusagen dann dahin geführt. Und ich habe dann eine Karte niedergelegt, weißt du, wie du es kennst, vielleicht aus dem Setting von Attentaten oder irgendwelchen anderen Messerattacken oder so, dass Leute trauern und dann öffentlich Blumen niederlegen. Ja. Das haben wir dann da gemacht. Und ich habe eine Kugel Zitroneneis gegessen da, weil mein Vater sehr gerne Zitroneneis gegessen hat. Und ja, so verrückte Ideen kommen dann einem halt einfach. Mhm. Und ich denke, alles, was irgendwie heilsam sein kann, ist auch erlaubt und sollte auch gemacht werden. Das
mal machen.
muss man auf sich hören. Absolut. Genau. Ja.
Ja, ja, eben, genau. Ja. Genau, über die therapeutische Hilfe haben wir schon gesprochen.
Warte, sorry, ja. Elisa, mir kommt gerade echt nochmal dieses Thema, weil du ja gesagt hast, du hast jetzt frisch die Akte angefordert. Ist auch was, was ich mit mir rumtrage. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch, ich glaube, letztes Jahr mal eine Anwältin bei uns hier vor Ort angeschrieben habe, weil es dann hieß, ja, man muss eben einen Anwalt beantragen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie mir einen Kostenvoranschlag vorgelegt hat von, ich glaube, es waren irgendwie grob 500 Euro, die sie dann haben wollte. Ja, ja, die wollte 500 Euro dafür, um so eine Akte, um die Akte zu beantragen. Da dachte ich auch, also das kann es ja auch nicht sein.
Also das erscheint mir auch sehr viel. Also ich hatte ja jetzt absolut das große Glück, weil mich fragen ja jetzt auch viele, ich poste ja jetzt auch gerade die ganze Zeit dazu. Ich meine, so viel gibt es ja noch nicht zu erzählen, weil ich ja noch nicht reingeguckt habe. Aber so dieses ganze Prozedere, ich hatte ja das riesige Glück, Entschuldigung, dass mich eine Betroffene, die eben Anwältin ist, angeschrieben hat und mir angeboten hat, dass sie das für mich übernimmt. Genau. Und sie wollte da jetzt auch kein Geld für haben. Ich habe aber, also ich weiß, dass das Anfordern der Akte an sich, das kostet 12 Euro. Mhm. Und ich habe aber auch mal irgendwas nur von 50 Euro gehört, wobei mir das auch sehr günstig vorkommt, weil ich meine, wenn du so einen Stundenlohn von einem Anwalt, der ja so sich schon so roundabout, was weiß ich, 200, 300, manchmal auch mehr 100 Euro betragen kann, nur einen Stundenlohn, ne? Da kommt mir 50 Euro ein bisschen wenig vor. Aber ich kann die das für mich jetzt gemacht hat, ich frage die einfach mal, weil die Frage kommt jetzt häufiger. Also 500 Euro halte ich für völlig überzogen.
Ja, habe ich auch einen Vogel innerlich gezeigt, ehrlich gesagt.
Nein, ja. Genau. Ja. Also die müssen ja eigentlich, die müssen halt an die Staatsanwaltschaft schreiben, so wie meine Diana das auch gemacht hat, mit dem Aktenzeichen. Und dann bekommen die Akte zugesendet. Klar, dann müssen die vorab, also müssen sie natürlich nicht, aber in meinem Fall hat sie sie vorab gesichtet. Sie wird die Fotos rausnehmen. Ja. Und weil es in meinem Fall noch eine Papierakte war oder ist, hat sie die eingescannt und mir dann per E-Mail geschickt. Also das war... Ja, ist vielleicht eine Arbeit von einer Stunde, maximal, würde ich jetzt denken. Ich weiß es nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Ich werde sie gerne fragen und dann, aber 500 Euro, nee, das ist frech. Also, wenn dir da was dran liegt, dann würde ich auch nochmal irgendwie den einen oder anderen Anwalt oder Anwältin irgendwie anschreiben.
Weil ich mich echt gefragt habe, Elisa, ist das, also wenn wir ja quasi nächste Betroffene sind, also quasi auch Familie, ist das so, dass wir zwangsweise einen Anwalt brauchen? Ist das nicht quasi unser Anrecht darauf,
Einsicht zu bekommen? Du kannst selber zur Staatsanwaltschaft fahren und vor Ort die Akte einsehen. Allerdings, ich meine, stell dir mal diese Räumlichkeiten vor. Horror, kalt, nackt, absolut, mit schriller Beleuchtung. Dann beobachtet dich da einer, den du gar nicht kennst. Dann musst du in dessen Gegenwart da die schlimmste Akte deines Lebens lesen. Und nee, also das ist, aber die Option gibt es. Das stand in meinem Schreiben auch. Warte mal, ich glaube, ich habe das Schreiben irgendwo hier liegen. Sekunde.
Finde ich halt für alle Zuhörer auch wichtig zu wissen. Also es ist nicht zwangsweise so, dass wir einen Anwalt bräuchten, sondern wir sind auch absolut in der Lage. Okay.
Also, die Akte liegt vor, schreiben die hier, und mein Aktenzeichen oder das Aktenzeichen ist folgendes. So, bitte übersenden Sie eine Kopie Ihres Ausweises per Post oder per Mail zu dem Aktenzeichen sowieso. Anschließend können Sie unter der Telefonnummer sowieso mit Herrn sowieso einen Termin für die Akteneinsicht, die in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Münster stattfindet, vereinbaren. Mhm. Alternativ können Sie auch auf Ihre Kosten eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt mit der Akteneinsicht beauftragen. Akteneinsicht an Rechtsanwältin, Rechtsanwälte wird durch Versand der Akte gewährt.
Alles klar.
So, bedeutet aber, der Anwalt, der darf die Akte dann für 3 Tage nur haben und muss sie dann sofort wieder zurückschicken. Aber wie gesagt, du kannst zur Staatsanwaltschaft hinfahren und das dann da selber machen. Und ich habe auch schon gehört von, das muss dann auch nicht alleine sein. Du darfst durchaus, glaube ich, soweit ich weiß, jemanden mitbringen. Aber ich wurde jetzt zum Beispiel auch schon per Nachricht gefragt, ob man denn zwangsläufig ein Angehöriger sein muss, um Akteneinsicht zu beantragen. Ja, natürlich. Also sonst kann ja kommen, wer will, und sagen, ich bin mal mit dem zur Schule gegangen. Ich hätte auch mal Bock.
Schauen.
Ich hätte auch mal Bock, da reinzugucken. Nee, das geht natürlich nicht. Ne? Also vielleicht, ja klar, wenn du verheiratet warst, dann sicherlich giltst du auch als Angehöriger. Ja, ne? Aber also da jetzt irgendwie, wenn gar kein Verwandtschaftsverhältnis in dem Sinne besteht, nee, dann geht das nicht.
Ja, gut, okay.
Ja, aber das ist ein krasses Thema. Also ich merke jetzt, dass ich bin... unfassbar ungeduldig normalerweise und wahnsinnig neugierig. Und ich hätte von mir selber auch gedacht, wenn ich die Akte jetzt einmal quasi habe, dass ich dann auch sofort da reingucken muss. Ist 0,0 der Fall. Ich habe die Akte seit gestern, also jetzt ungefähr seit 24 Stunden.
Ja.
Ich weiß, sie ist in meinem Postfach und es ist, als würde da eine Handgranate liegen oder eine Bombe.
Das verstehe ich total.
Und weil, also ich weiß ja, dass da etwas drinstehen kann, was mein Leben nochmal wieder total verändert. Und darauf muss man wirklich gut vorbereiten. Also die Diana, die Anwältin, hat mir eben am Telefon wirklich viel gesagt, was da drin steht. Also so grob natürlich auch, das sind 44 Seiten.
Und krass. Grob,
ja. In meinem Fall, ne? Ja. Also genau, also für die, die jetzt, ich habe es gestern in der Instagram-Story erzählt, für die, die das nicht wissen, da steht alles drin, von Anfang bis Ende. Also von Anfang ist natürlich das Telefonat, wer hat angerufen, wann wurde angerufen, wie lange hat das Telefonat gedauert, was hat wer in diesem Telefonat, was wurde gemeldet, was wurde gesagt. So. Mhm. Und dann geht das weiter. Wer war als erstes am Tatort, hätte ich fast gesagt, am Einsatzort. Ja. Dann wird alles total detailliert beschrieben. Wie sah das Haus aus? Von außen, von innen. Wo geht man welche Wege? Welche Tür öffnet sich in welche Richtung? Welches Fenster ist wo, wie, keine Ahnung. Damit, wenn ein Fremdverschulden doch nicht ausgeschlossen werden kann, dass man aber weiß, okay, durch diese Tür hätte der gar nicht reinkommen können, weil die ging nach innen, nach außen auf, keine Ahnung. Dann, alle, natürlich die ganzen Fotos, worüber ich mir keine Gedanken gemacht habe, ist, die Leichenschau findet vor Ort statt und die muss natürlich nackt stattfinden. Und in meinem Fall, der Fall meiner Mutter, die hat sich im kalten Keller erhängt, haben die auf den kalten Kellerfußboden natürlich legen müssen, komplett aufgezogen und von allen Seiten fotografiert, ne, wegen etwaiger Nadelverletzungen oder wie auch immer. Dann Auffindesituation. Wie war die Situation? Was haben die da für Gegenstände gefunden? Wie scheint sie es gemacht zu haben? Was hatte sie an? Was für Kleidung? Und dann geht's weiter mit, wen haben sie versucht zu benachrichtigen? Erstmal Zeugen am vor Ort, in diesem Fall Nachbarn. Was haben die auch in den Tagen vorher vielleicht wahrgenommen, Beobachtungen gemacht, Geräusche gehört, keine Ahnung was. Dann eben, wie hat der Nachbar sie aufgefunden, dann haben sie versucht, meinen Vater zu erreichen. Haben sie nicht, dann haben sie ihn irgendwann erreicht. Was hat der dann für eine Aussage gemacht? Dann, was ich auch so ganz schräg finde, die Situation mit mir. Also die Polizei, der Suizid meiner Mutter ist ja in Münster geschehen und ich wohnte derzeit in Köln und ich war ja die Erste, die sie dann benachrichtigt haben in Köln. Und das über meine Situation quasi auch da alles in der Akte steht, finde ich total schräg. Also das so von außen betrachtet, dass mit mir gesprochen wurde und das, ich weiß nicht, ich finde ich auch ganz komisch, dass das auch in dieser Akte ist. Ich meine, natürlich, aber finde ich ganz komisch. Und das führt jetzt zu weit. Also 1000 Sachen stehen da drin, natürlich ganz nüchtern. Und jetzt wollte ich gerade noch was erzählen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, das hat meine Freundin gestern ganz richtig formuliert. Ein Suizid ist wirklich kein privater Tod, ne? Das ist wirklich ein ganz öffentlicher Tod, weil, guck mal, die marschieren da, die notieren alles, die sehen den Verstorbenen nackt von allen Seiten und zwar nicht nur der Pathologe in irgendeiner Rechtsmedizin, sondern alle, die da rumlatschen in diesem Moment. Was ich schrecklich finde, intimer geht es ja gar nicht mehr, ne?
Ja, klar.
Und dann latschen die natürlich durch die ganze Wohnung. Dann die alle wir hatten ja 3 Abschiedsbriefe, einer für mich, meinen Bruder, mein Vater, sind alle natürlich auch in der Akte. Dann hat sie ja einen Zettel in ihrer Hosentasche, wo die Adresse meines Vaters drauf stand. Der ist in der Akte. Dann hatte sie wohl noch andere Zettel in ihrer Wohnung irgendwo hingelegt, die ich auch nicht kenne. Die sind da alle drin. Also es ist alles so, dass ich weiß, wie viele Leute haben ihre Wohnungen dann von innen gesehen. Und ich finde es total so. Und deswegen merke ich, allein diese Informationen beschäftigen mich schon. Die müssen sich erstmal wieder beruhigen, diese Gedanken.
Ja, total. Verstehe ich richtig gut.
Weil wirklich, da muss man so vorsichtig sein, weil in dem Moment, wo ich diese Akte mir angucke, werde ich das ja nie wieder vergessen. Das kann ich nicht mehr löschen, was ich dann erfahre. Ne? Und deswegen, und ich bin eigentlich relativ stabil so. Ich meine, klar, es ist jetzt auch lange her und ich empfinde mich als relativ resilient und stabil, aber trotzdem habe ich absolut das Gefühl, das wird richtig krass, was ich da nochmal lese.
Ja.
Auch wenn es in dem Sinne keine Infos sind, die ich noch nicht hatte, sondern einfach das zu lesen auf diese Art.
Na, und in einem Stück halt auch so gebündelt. Also das ist ja schon nochmal eine Schippe obendrauf sozusagen und alles nochmal multiperspektivisch draufgeschaut von Dritten.
Und tatsächlich auch wirklich kleine Details, die ich natürlich nicht wusste. Zum Beispiel, dass die Nachbarn wahrgenommen haben, dass sie die ganze Nacht wie eine Irre ihre Wohnung geputzt hat, dass sie geduscht hat, gebadet hat, nachts noch. Also so viele kleine Sachen irgendwie, woher hätte ich die wissen sollen, die ändern jetzt auch nichts an, die ändern nichts so an der Gesamtgeschichte. Aber trotzdem ist das für mich so, ach, ich kann mich da jetzt noch mehr, habe ich noch mehr ein Bild vor Augen. Und das finde ich so, das macht mich auf so viele Arten so betroffen und so traurig und so schockiert und so, das macht es nochmal irgendwie so greifbarer, weil das so dieses Menschliche, was so im Vorfeld noch passiert ist, ne, an Organisation, an Gedanken, die von ihr da offensichtlich hereingeflossen sind in ihr Vorhaben und so, das ist so, oh.
Sehr plastisch dann.
Total.
Nee, finde ich aber extrem hilfreich, dass du uns das jetzt erzählst, weil vielleicht auch andere sich darüber Gedanken machen und eigentlich immer nur grob das Thema, ah ja, Fotos, ja oder nein, pass auf die Fotos auf, ja. Aber was da tatsächlich alles noch dazugehört, fand ich jetzt gut und wichtig, dass du das nochmal so deutlich gemacht hast. Weil ja, ich zum Beispiel trage mich auch mit dem Gedanken und muss jetzt nach dem, was du erzählt hast, auch nochmal überlegen. Aber ich denke halt immer, wenn ich es da hätte und vermeide, dass es irgendwie wegen Verjährung, Fristablauf auf einmal weg ist für immer, dann hätte ich es da und könnte, wenn ich das Bedürfnis hätte, einfach irgendwann zu einem Zeitpunkt, den ich für richtig halte, darauf schauen. Und deswegen,
das war auch,
ich glaube, es ist trotzdem wertvoll, dass du das auf jeden Fall gemacht hast, ja.
Ja, und ich kriege ja jetzt wirklich ganz wahnsinnig viele Nachrichten und die schreiben alle das Gleiche, was du auch jetzt gesagt hast. Mhm. Die überlegen schon seit Jahren und sind sich halt total unsicher. Und genau wie ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der also im Detail nicht der Akten an sich genommen hat. Und ich wusste auch nicht, ja, wie sieht denn so eine Akte überhaupt aus? Hat die 3 Seiten? Hat die 200 Seiten? Was steht da drin? Wie? Genau, man hört immer nur dieses Fotos, ja, nein. Und Fotos, ja, die können wohl von einem Anwalt rausgenommen werden. Ja, aber was bedeutet das denn? Was sind das für Fotos? Ich habe zum Beispiel mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass da Leichenschaufotos drin sind. Ich habe immer nur gedacht von der Auffindesituation, ne? Ja. Leichenschaufotos von allen Seiten. Und da hat sie mir ganz klar die Anwältin geraten, auf keinen Fall kriegst du jemals diese Fotos zu Gesicht.
Ja.
Weil das so entwürdigend, glaube ich, ist, ne? Und so, nee, schrecklich einfach. Und dieses, was macht das mit einem, ne? Und diese ganz vielen verschiedenen Gefühle, die kann ich euch jetzt sagen, weil ich sie jetzt gerade am eigenen Leibe erfahre. Hätte ich vorher auch nicht gewusst. Was macht das mit mir? Allein zu wissen, die Akte ist jetzt da. Und ich habe grob Informationen, was da drin steht. Was macht das mit mir? Das muss man ja jetzt ganz vorsichtig auseinanderklamüsern, weil dass das so, allein dieses Gefühl von, okay, das war ja gar nicht privat, also da, alle sind da rumgelatscht, haben sie so gesehen, waren in ihrer Wohnung, wissen, wie das mit mir war, die Situation der Nachrichtenüberbringung, also das ist ja so, ich weiß nicht, das ist eine ganz andere Situation plötzlich, als ich die vorher empfunden habe, ne? Und das sind ja alles Gefühle, die musst du erstmal ordnen und so, aber mein Gedanke war jetzt auch genau, wie du es gesagt hast, Hauptsache, ich habe die Akte. Wann ich da reingucke und ob überhaupt, spielt dann keine Rolle mehr. Aber also, die Diana hat mir bestätigt, Akten werden 30 Jahre lang aufbewahrt und dann vernichtet. So, das wären in meinem Fall jetzt noch 7 Jahre gewesen, aber ich habe einen Freund, dessen Vater hat sich vor über 30 Jahren umgebracht und der hat jetzt die Akte anfordern wollen und die war wirklich vernichtet, ne? Und das ist dann schrecklich. Und ich habe jetzt Diana gebeten, trotzdem die Fotos bitte einzuscannen. Ich glaube, ich werde sie niemals sehen möchten, aber die Vorstellung, dass diese intimen, privaten letzten Momente meiner Mutter einfach irgendwann in den Müll geschmissen werden, finde ich schrecklich.
Ja.
Ja, vielleicht möchte ich es mir nie angucken. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wird mich zerstören. Aber dass sie wenigstens irgendwie irgendwo noch in Anführungszeichen in Ehren gehalten werden oder zumindest nicht in den Müll wandern, ist mir total wichtig. Und also besser, das kann ich euch echt empfehlen, fordert sie an, die Akte, und bittet halt irgendwie, weißt du kannst ja auch rein theoretisch, ich werde das auch aufgliedern. Also ich werde genau euch erzählen, weiß ich nicht, welche Rubriken gibt es, ne? Telefonat, Immobilie, was weiß ich so. Und dann könnte man ja rein theoretisch, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest jetzt die Akte und könntest dann vielleicht jemanden, der stabil genug ist, deinen Mann bitten, lies mir bitte nur die Rubrik Immobilie vor. dann kannst du das ja auch stückeln, ne? Du musst das ja nicht selber in dem Moment dann alles entscheiden. Also ich für mich möchte das, glaube ich, selber machen und niemand anders das, außer jetzt der Anwältin, das irgendwie zumuten oder so oder damit reinziehen, ist so mein Gefühl. Das ist irgendwie echt nur mein Ding. Aber die Option hätte man ja, ne, das nochmal von jemand anderem, dem man nahesteht, sagen, dass der das nochmal filtern soll, ne? Oder nur so häppchenweise dosieren soll oder so.
Ich denke auf jeden Fall schon mal, dass es ein super hilfreicher Schritt und eine gute Entscheidung deiner Anwältin war, dir schon mir fällt jetzt kein anderes Wort als Teaser ein, aber so eine grobe erste Orientierung mündlich zu geben, sodass du eben dich rantasten kannst an, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Akte, die bei mir liegt,
genau. Also, ohne die hätte ich mich das nicht getraut. Und das ist wirklich wieder ein Zeichen für mich, eine Fügung des Schicksals.
Ja.
Weißt du, ohne die, ich kenne sie nicht persönlich. Wir haben uns noch nie, wir haben jetzt gestern halt mal telefoniert, aber wir kannten uns vorher nicht. Sie folgt offensichtlich dem Podcast und der Instagram-Seite und so. Und wenn sie mich aber jetzt nicht angeschrieben hätte, ich wäre niemals hätte ich irgendjemanden angeschrieben, irgendeinen komischen Anwalt, nein, hätte ich nicht gemacht. Das wäre noch viel komischer gewesen, weil bei der Diana weiß ich, die ist selber betroffen, die weiß, was sie da in den Händen hält. Sie weiß, wie delikat das ist und wie sensibel das Thema das ist. Und ne? Und deswegen, der habe ich total vertraut jetzt. Und ja, ohne vorab Einschätzung, Sichtung der Akte, nee, da ist man, glaube ich, das überlebt man nicht. Weil ich habe so viele Informationen gestern bekommen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass die da drinstehen könnten.
Ja.
Das überfordert dich total. Wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, überfordert dich das. Und wenn es noch nicht mal schlimme Informationen sind, ne, das überfordert dich. Und deswegen bin ich da heilfroh. Und sie hat, obwohl wir gestern lange darüber telefoniert haben, obwohl sie mir das alles gesagt hat, hat sie mir im Nachgang noch eine E-Mail geschrieben. Da steht drin, ich muss es dir vorlesen. Warte. Wie besprochen, übersende ich dir die Akte deiner Mutter. Achtung, ich weise nochmals darauf hin, dass einige Beschreibungen für Betroffene schwierig sein könnten. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen hast, melde dich.
Also ich muss sagen, also besser geht's de facto gar nicht. Nee. Wenn du so eine tolle Stütze hast, selbst betroffen, total sensibilisiert für das Thema, also idealer geht's nicht. Also großes Lob an Diana, ich find's top und ich wünschte mir, dass es noch mehr Dianas gibt, die sich da schützend und unterstützend tatsächlich an unsere Seite stellen.
Ja. Ich werde sie fragen, mich hat gestern tatsächlich explizit jemand gefragt. Ich weiß, dass ganz viele andere sich wahrscheinlich bisher einfach nur nicht getraut haben, mich zu fragen, ob ich Diana fragen kann, ob sie das für sie auch übernehmen kann. So. Ich möchte ja auf gar keinen Fall, dass Diana jetzt bei allen denkt, okay, ich muss das für alle umsonst machen. Auf keinen Fall. Aber ich werde sie fragen, ob sie grundsätzlich, weil ich bin nicht die erste Akte, die sie angefordert hat. Mhm. Ich habe mit ihr gesprochen gestern darüber und sie, ne, das, also sie kennt das. Das macht sie schon lange. Und aber ob sie jetzt quasi, ob ich ihren Kontakt rausgeben dürfte, ne, als für viele Betroffene, die sich eben unsicher sind oder die Unterstützung bräuchten. Und wenn ja, was das kostet. Ich werde sie einfach fragen.
Total spannend. Ja. Vielleicht hat sie ja Lust drauf, das weiter zu verfolgen.
Ja, genau. Ja, jetzt sind wir aber sehr abgewichen. Aber das ist eben das beschäftigt so viele, dieses Thema Akte. Und weil so viele Mythen auch irgendwie kursieren, ne? Man weiß nicht, ja, wie lang denn jetzt? 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, was ist denn da jetzt? Wie sieht so eine Akte aus? Ich habe nämlich zum Beispiel auch mal ChatGPT gefragt und da kam irgendwie raus, ja, es gibt ganz viele verschiedene Akten.
Mhm.
Ja, sicherlich gibt's das, weil die Polizei hat, oder sagen wir mal, die Rettungssanitäter, wenn die da waren, haben bestimmt noch mal eine interne Akte, so. Also vielleicht war das so gemeint, ne? Aber das bei der Staatsanwaltschaft ist wirklich die Akte von A bis Z. Genau. Also ich bin echt, mich beschäftigt das wahnsinnig. Mich lässt das nicht Ruhe und das Wissen, die E-Mail, die ist gefühlt vom Gewicht her, die wiegt so schwer. Ich kann es gar nicht in Worte schreiben, aber mein Handy fühlt sich 10 Kilo schwerer an als sonst. Einfach nur, weil diese E-Mail in dem Postfach da die ganze Zeit.
Kann ich total gut nachvollziehen.
Aber
du wirst deinen Weg gehen und du wirst irgendwann einfach spüren, jetzt bin ich soweit. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist es so. Aber wie gesagt, ich denke, dass es der absolut richtige Schritt war.
Es ist auch ein interessanter Zeitpunkt, weil heute ist Donnerstag, am Samstag ist ihr Todestag. Und ich habe jetzt gedacht, ich werde es am Samstag machen. Das passt, weil alles, was da drin steht, ist das Datum, ist an dem Datum passiert.
Krass.
Und deswegen, werde ich es, glaube ich, jetzt am Samstag machen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
So oder so viel Kraft dafür auf jeden
Dankeschön,
Fall.
Dankeschön, das ist lieb, ja. Inwiefern hat dich all das, was passiert ist, verändert?
Boah, grundlegend, würde ich sagen. Mhm. Tatsächlich.
Inwiefern? Versuch mal zu beschreiben.
Ja. Ich glaube, ich habe eine Verlustangst entwickelt gegenüber nahestehenden Personen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, jetzt sind es ja 6 Jahre bei mir, dass eben mein Vater gestorben ist, dass man irgendwann denkt, ja, also ich hoffe, es passiert nicht schon wieder was, aber es ist ja schon länger jetzt nichts mehr passiert. So eine Hab-Acht-Stellung irgendwie, ganz komisch. Mhm. Genau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man weniger fröhlich ist oder seine Leichtigkeit verloren hat, aber man hat nun mal eine weitere Facette des menschlichen Daseins eingesehen und weiß einfach um die Endlichkeit unseres Daseins und um Krankheiten, die vielleicht schlummern können in uns, um die kommunikativen Schwierigkeiten, die wir als Menschen untereinander so haben oder Missverständnisse, wie komplex Beziehungen sind. Das sind, glaube ich, Sachen, wo ich ein extremes Learning hatte. Und auch ein anderes, ich glaube, einen anderen Bezug zum Thema Tod. Ja, weil ich auch sehr dann auch mich, eingelesen habe oder ein bisschen verfolgt habe, selbstbestimmtes Sterben, ist es unser Recht als Mensch, den Zeitpunkt selbst zu wählen? Ab wann ist man denn wirklich sozusagen bewusst in der Lage, das zu entscheiden? Ja, ab wann greift die Depression? Ab wann ist man klar und hat das Anrecht, da drauf zu gehen? Mhm. Also ja, viele Themen, die jetzt einfach in meinem Leben sind, die es davor nie waren, weil es einfach keinen Grund dafür gab. Mhm. Ich denke aber, es war am Anfang schwerer, als es jetzt ist. Also ich kann auch lachen inzwischen wieder. Ich kann auch nicht jeden Tag dran denken. Das ist was, glaube ich, was gerade, wenn es sozusagen sehr frisch ist, einem so vorkommt, als würde man nie mehr lachen können und nie wieder fröhlich sein können. Und das ist, glaube ich, was ich auch in der Argus-Gruppe so extrem gut und wichtig finde, wenn sich zum Beispiel jemand neu im Forum meldet, dass man klammert, okay, es sieht jetzt gerade extrem mies und scheiße aus und du denkst, du kommst da nie wieder raus, das Leben wird vielleicht nicht mehr gleich sein, aber du wirst wieder glücklich sein können. Mhm. Und so lebe ich jetzt von Tag zu Tag und das Thema Suizid und Angehörige ist aber trotzdem was mich begleitet und wo ich denke, es wird zu wenig drüber gesprochen, sodass Anteilnahme auch ein bisschen leichter fällt, als einfach zu ignorieren oder zu sagen, jetzt ist auch mal gut und so. Ja. Also ich hatte mir ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet in unserem Austausch, ich glaube, wenn es präsenter wäre in unserer Gesellschaft, dann wären Zuhörende nicht so extrem hilflos und überfordert damit.
Genau. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen was Tolles gelesen oder was Tolles, was sehr Hilfreiches. Und zwar gibt es eine WhatsApp-Gruppe seit dem zweiten Selbstworttreffen. Die haben alle total schön so. Und da ging es auch darum, da hat eine Betroffene geschildert von wieder einer völlig bescheuerten Situation, die ihr passiert ist, ne, wo wieder jemand auch aus Hilflosigkeit gesagt hat, sei doch nicht so traurig, deine Schwester hätte das nicht gewollt, dass du so traurig bist. Ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Es ist bestimmt nett gemeint. Aber, und da hat eine andere Betroffene geschrieben, das ist so richtig, ja, das kann ja alles sein. Aber weißt du, wir als Hinterbliebene, da wird uns ja immer das abgesprochen, beziehungsweise wir werden immer so in den Schatten gestellt, oder so weggesperrt mit dem, was bei uns übrig bleibt, also oder was das bei uns auslöst und hinterlässt, diese unfassbare Trauer, diese lebensverändernde Katastrophe. Ja, natürlich hätte die Schwester das nicht gewollt, aber um die Schwester geht's jetzt gar nicht mehr. Also das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber die Schwester ist tot, die hat das gemacht, also was die Krankheit mit sich gebracht hat, aber die andere Schwester, die bleibt zurück und natürlich darf die trauern und zwar trauert die so lange, wie ihr das verdammt nochmal wie sie das braucht. Ja. Und deswegen, indem Leute das sagen, da wird man so mundtot gemacht, finde ich. Ne? Ja, jetzt sei nicht so traurig, das hätte sie ja auch nicht gewollt. Ja, aber wir sind die, weißt du, auch so meine Mutter zum Beispiel hat in ihrem Brief eine anonyme Beerdigung vorgeschlagen. Da habe ich auch gedacht, du kannst mal deine Klappe halten, du bist tot, du wirst es nicht mehr merken, wo du da, wie du unter der Erde liegst. Aber wir sind die Hinterbliebenen, uns ist das vielleicht wichtig, jeden Tag 5-mal zu irgendeinem Grab zu gehen. Deswegen halt die Klappe und mit deinen blöden Vorschlägen, weil du wirst nicht mehr da sein. Ne? Also dieses, ja, der Fokus muss auch, darf auch sehr gerne mal auf den Angehörigen liegen. Ne? Deswegen gibt es ja diesen Podcast, weil ich eben gedacht habe, ja, es wird so viel über alles geredet, aber wirklich nicht über die, die zurückbleiben. Ne?
Aber das ist auch meine Schlussfolgerung, weißt du, wenn ich mir so das Ganze angucke, mit Interpretation und, weißt du, Küchenpsychologie, wie man sich dann versucht zu erklären, wie das alles passieren konnte. Am Ende sollte jeder von uns sich das so zusammenkleben, die Geschichte, wie es einem möglich macht, weiterzuleben und ein wenig Ruhe zu finden. Es ist scheißegal, ob es wahr ist oder zusammengedichtet oder sonst irgendwas. Ja. Wir leben noch und es ist unsere Aufgabe, irgendeinen Weg zu finden, wie es dann für uns auch weitergehen kann, weil ja, so wie du und ich, also da ist noch massig Zeit an Leben da und wir haben das Recht, trotzdem glücklich zu sein und unser Glück zu finden. Und es ist egal, was es dafür braucht. So wie du sagst, also jeder findet dann auch seine Wege zur Trauer und hat unterschiedlichen Redebedarf. Der eine malt, der andere singt, der andere tanzt, schreibt Gedichte. Es ist Schnurzpiepbanane. Alles, was hilft, ist gut und richtig.
Ganz genau. Und da kommt auch wieder ins Spiel, dass ich habe, glaube ich, in den ersten, ich weiß nicht wie viele Folgen, niemals über vermeintliche Zeichen gesprochen. Das tue ich aber inzwischen, weil da, genau das fällt ja mit in die Kategorie. Du, wenn man einen Schmetterling sieht und man interpretiert das als kleinen Gruß von dem Verstorbenen und freut sich in dem Moment darüber und es geht einem in dem Moment ein kleines Stückchen kurz leichter. Ja, dann darf man das natürlich als solches interpretieren.
Absolut,
keiner von uns, auch die sagen, ja, stimmt aber nicht, aber auch die wissen nicht, ob das nun so ist oder nicht. Keiner weiß es. Das werden wir erst selber wissen, wenn wir auch tot sind.
Ja, genau.
Und deswegen, nein, wenn alles, was hilft. Genau, es ist genau, wie du sagst. Also und
ich habe das bei Rotkehlchen tatsächlich. Irgendwann war es so, dass es auf der Arbeit, ich arbeite nun schon einige Jahre, es war nie ein Rotkehlchen zu sehen dort. Ja. Und es war, glaube ich, vor 3 Jahren, dass auf einmal so ein Rotkehlchen da saß. Und es saß so da, als würde es irgendwie da länger sitzen wollen. Verstehst du? Und dann habe ich mich echt gefragt, woher denn dieses Rotkehlchen kommt. Habe es irgendwann echt einfach mal gegoogelt. Ja, man weiß ja nie. Mhm. Und dann liest man halt auf diversen Seiten, sucht sich dann das raus, was einem gefällt, ja, was einen anspricht, weil da stand, dass es ein Zeichen aus dem Jenseits ist. Und seitdem, jedes Mal, wenn Rotkehlchen da ist, habe ich das Gefühl, hey, super.
Ja. Mhm. Und ich habe ja erst vor ein paar Tagen wieder über Instagram dazu aufgerufen, nochmal Zeichengeschichten einzusenden. Und Rotkehlchen bekommen tatsächlich viele als Zeichen.
Ist ja, dann ergibt es also Sinn.
Ja, bei mir sind es andere Sachen, Rotkehlchen. Wobei, nachdem ich diese eine Geschichte jetzt vom Rotkehlchen eingesandt bekommen habe, habe ich plötzlich auch eins gesehen an einer völlig absurden Stelle. Wo war das denn nochmal? Das saß unter irgendeinem LKW oder so, wo ich gedacht habe, hä, das ist doch kein... Aber nee, ich empfange die nicht. Aber lustig, ja, so hat jeder da sein Ding und ich finde es total schön und legitim und du, vielleicht haben wir ja recht, ne? Wer weiß das schon.
Ja.
Gibt es bei dir irgendein Schuldgefühl oder eine Wut oder gibt es sowas bei dir?
Auf mich selbst meinst du?
Ja, ein Schuldgefühl. Ja. Nee, auf dich selber nicht, sondern auf deinen Vater oder die Situation oder die Krankheit oder manchmal kann man das ja nicht so genau auf irgendwas projizieren, ne?
Ja, ich glaube, Wut tatsächlich auf meinen Vater jetzt selber nicht, weil ich meine, wenn man jetzt zu dem Punkt durchgedrungen ist, dass das keine Spaßentscheidung ist, sondern tatsächlich einfach ein Effekt einer Depression, dann finde ich es da irgendwie nicht richtig, dieses Gefühl, wütend zu sein, weil das zu flach ist. Ich empfinde tatsächlich einfach nur riesiges Vermissen. Also mir fehlt mein Vater als Ansprechpartner, um einfach vielleicht Quatsch auch loszuwerden. Ich vermisse vielleicht auch einfach nur seine Stimme zu hören oder ihn einfach zu umarmen. Weißt du, nichts Großes oder was ich geben würde für ein kurzes Telefonat, nur 3 Minuten, weißt du? Also das sind so eher die Sachen. Schuld, klar, weißt du, denkst du dann auch, ja, hätte ich... Ja. Ich weiß nicht, penetranter ansprechen können, wie es ihm geht, weißt du. Und natürlich denkt man sich, Ah, ja, ich in meinem Alter war nur auf mich fokussiert und Berufsleben einsteigen und durchhalten und habe mich nie umgesehen sozusagen in Richtung meiner Eltern, wie es denen geht. Gleichzeitig denke ich halt, ja, also als Eltern ist eigentlich dein wesentlicher Auftrag, deine Kinder Flügge zu machen. Und wenn sie dann Flügge sind, oder wir junge Menschen, die wir dann Flügge geworden sind, sollten ja dann auch unsere Aufgabe verfolgen, Fuß zu fassen in Richtung Selbstständigkeit. Also da jetzt einen Vorwurf zu machen, finde ich schwierig. Aber klar, hatten wir eingangs das Thema Eltern-Kind-Beziehung. Wie ändert sich das, wenn Kinder denn erwachsen sind? Also ich hätte mir gewünscht, dass wir an den Punkt kommen, wo wir mehr auf einer Ebene landen, im Sinne von, dass man das mehr teilt, was einen beschäftigt, auf einer erwachsenen oder gleichwertigeren Ebene. Hätte es vielleicht besser gemacht, ja. Genau.
Ja, es ist total schwierig. Und ich meine, ich stelle ja immer die Frage, würdest du mit deinem heutigen Wissensstand Dinge anders machen? Das fällt ja auch damit rein, dass du sagst, hättest du ihn mehr fragen müssen, wie es ihm geht. Aber ich meine, es gab ja 0,0 Anzeichen. Warum hättest du ihn anders behandeln sollen? Warum hättest du plötzlich nachfragen sollen, wie es ihm eigentlich geht? Weil es ist, wie du ist. Ich meine, ich bin auch immer erschrocken über mich selbst, wenn ich so denke, Alter, ich habe, solange meine Eltern gelebt haben, also mein Vater lebt ja noch, habe ich denen ehrlich gesagt nie irgendwelche Fragen großartig gestellt. Zu ihrem Leben, zu ihrem, ne, bevor es uns Kinder gab. Oder das macht, also irgendwie macht man das nicht, ne? Oder ich habe es zumindest nicht gemacht. Da komme ich mir auch mal auch wie eine ganz schlechte Tochter vor. Aber ich meine, wenn ich mich so umhöre, machen das andere irgendwie auch nicht. Man nimmt die Eltern so als gegeben hin, ne? Und wenn du keine konkrete oder plötzliche Veränderung wahrnimmst, gibt es ja auch keinen Grund, dann plötzlich da nachzubohren oder so, ne? Oder gibt es irgendetwas, was du jetzt im Nachhinein anders machen würdest?
Ich glaube schon, dass man im Nachhinein sich so denkt, wenn denn dann ein Elternteil weg ist, ja, ich hätte mehr Fragen stellen können. Das ist schon ein wichtiger Impuls, den wir auch ruhig da lassen können. Hey, es lohnt sich schon auch mal, nicht zu lange zu warten, gewisse Fragen zu stellen oder gewisse Themen beim Essen oder bei einem Spaziergang anzusprechen, weil die Zeit kann schneller vorbei sein, als einem lieb ist leider. Und einfach mehr ins Sprechen zu kommen, vielleicht weniger im Handy rumzuwühlen, sondern tatsächlich einfach mit seinen Angehörigen im Austausch zu bleiben, direkt und persönlich. Genau.
Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen?
Ich glaube, das geht so in die Richtung, die du auch schon erwähnt hast. Ich wünsche mir, dass von meinem Vater mehr als das übrig bleibt. Weißt du, so wie du meintest mit den Fotos deiner Mutter, dass sie dann irgendwann einfach verschwinden und es ist nichts mehr da von ihm.
Ja, die sind einfach weg.
Das war ein Beweggrund, dass ich mich bei dir gemeldet habe. Und zusätzlich natürlich auch dieser Punkt, ich meine, die Zahl der Menschen, die bei dir in deinem Podcast schon gesprochen haben, ist schon groß, aber paradoxerweise einfach ein minimaler Bruchteil. Ja. Und ich wollte einfach dazu beitragen, tatsächlich, weil ich deinen Podcast extrem wertvoll finde, ein Teil davon zu sein, aufzuklären und Beistand zu leisten. Ja. Dass wir uns nicht alleine fühlen und dass vielleicht sogar Menschen, die keine Betroffene sind, sehen, dass es dieses Thema gibt und dass es maßgeblich ein Menschenleben beeinflusst.
Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Nicht-Betroffene diesen Podcast hören. Es ist wirklich spannend, erstaunlich. Ich frage mich immer, also ich glaube ganz ehrlich, wenn ich nicht betroffen wäre, ich glaube, ich würde mir so eine Scheiße, also ihr wisst, wie es gemeint ist, nicht anhören. Weil das ist schon krass, ne? Und die, also so viele, die wirklich lernen wollen und die so dankbar sind, uns Betroffene reden zu hören, weil die nehmen total viel mit daraus. Sie fühlen sich jetzt gar viel souveräner. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer ganz tollen Bestatterin gesprochen, wo ich neulich in Bielefeld meine Lesung hatte und mit der bin ich sowieso viel in Kontakt. Und die hat mir jetzt ganz süß berichtet, sie hatte jetzt wieder einen Suizidfall als Bestatterin und sie hat jetzt durch das, was sie im Podcast gelernt hat, fühlt sie sich viel gefestigter, souveräner in ihrem Umgang mit den Betroffenen, ne? In ihrem Auftreten, in ihrem Umgang. Sie weiß jetzt viel mehr, was sie sagen soll. Sie weiß viel mehr, sie kann viel mehr erahnen, innerhalb dieser Familie jetzt los ist, was da die Themen sind und so weiter. Und ich meine, was Tolleres können wir ja gar nicht erreichen mit dem Podcast.
Super.
Ja, richtig total klasse. Wertvoll, genau. Gibt es zum Abschluss eine Botschaft, die du hast oder irgendetwas, worüber vielleicht wir noch nicht gesprochen haben, was dir noch erwähnenswert erscheint?
Boah, ich glaube, wir waren auf sehr verschiedenen Feldern unterwegs und ich finde es insgesamt eine runde Sache. Ich hoffe, die Zuhörer können da was für sich mitnehmen.
Mit Sicherheit, ja.
Also an Message.
Hast du auch eigentlich schon viel gesagt, ja.
Habe ich auch schon viel gesagt, genau. Also fällt mir jetzt weiter nichts ein. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal unsere Folge so stehen lassen wollen, wie sie ist.
Ja. Dann machen wir das so. Dann danke ich dir sehr von Herzen, dass du erzählt hast.
Danke dir auch für dein Engagement insgesamt für diesen Podcast. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Es ist mir wirklich eine. Ich glaube, ich kann das nie wieder aufhören, weil das würde sich ganz falsch anfühlen. Dass, ich meine, ich wüsste auch keinen Grund, warum ich aufhören sollte, aber weil Betroffene werden sich ja wahrscheinlich für immer bei mir melden, die ihre Geschichten erzählen wollen, was natürlich fantastisch ist, aber auch gleichzeitig unendlich traurig. Aber nee, ich könnte damit niemals wieder aufhören, glaube ich, weil ich merke, was ihr alle auch dazu, also durch euer Engagement ja auch, dass ihr euch meldet, eure Geschichten erzählt, was das alles bewirkt, ne, was ich für Reaktionen bekomme, das ist wirklich unglaublich. Ja, deswegen vielen, vielen, vielen Dank an dich und an alle, die zuhören und an alle, die erzählen und von Herzen nur das Beste für dich.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss. Das war Dominiques Geschichte. Liebe Dominique, danke schön, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Es ist immer wieder sehr wohltuend, sich mit jemandem austauschen zu können, der versteht, was Worte oft nicht beschreiben können. Dein Vertrauen, deine Offenheit und die gemeinsamen Gedanken werden vielen Zuhörern das Gefühl geben, nicht allein zu sein auf diesem schweren Weg. Es tut gut zu wissen, dass wir einander ohne viele Erklärungen verstehen können, weil alle Betroffenen wissen, wie tief der Schmerz geht und weil wir trotzdem versuchen, weiterzugehen. Ich wünsche dir von Herzen Kraft, Zuversicht und viele kleine Lichtmomente auf deinem Weg. Auf Facebook gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Such dafür nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.